Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Camperman Podcast und wir starten heute mit euch in unsere Reisespecials. Jede Woche gibt's ab jetzt Reiseinspiration, ganz viel Service von tollen Leuten und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet an die schönsten Orte auf diesem Planeten.
Und hier spricht Gerd und wir wissen ja, gemeinsam reist sich schöner und darum haben wir Gäste eingeladen, die von ihren Erlebnissen berichten. Wir fahren nach Litauen, nach Estland, wir fahren nach Island oder ganz in den Süden, nach Südafrika und an viele weitere Plätze. Das machen wir gemeinsam und erfahren dadurch, wie man hinkommt, was man dort macht, was der Spaß kostet und wie man wieder zurückkommt. All das jetzt jede Woche donnerstags, eine neue Reiseroute hier für die Ohren. Wir wünschen euch viel Spaß.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Und in der ersten Folge unserer Reisespecials haben wir einen ganz besonderen Gast. Das ist der Florian Schönfelder, auch bekannt unter Ohana Van, einem himmelblauen Sprinter. Er hat einen YouTube-Kanal unter diesem Namen und eine vierköpfige Familie, mit der er in Europa eigentlich schon überall gewesen ist. Und in dieser Folge begleiten wir Flo auf seiner Reise durch Lettland nach Estland. Also bleibt dran, das wird spannend.
Hallo Flo.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, danke.
herzlich willkommen bei mir, hier zu Gast zu sein.
So, genau. Ja, du bist ja jetzt mit deinem Van gekommen und draußen kommt der Regen horizontal. Du bist ja mit deinem Van auch eigentlich immer unterwegs im Sommer als auch im Winter. Hast du mir mal erzählt, als wir auf dem Vanlife Foropolis waren. Aber damit wir jetzt eine Klammer kriegen, was fährst du für ein Auto?
Ich fahre einen Sprinter, Baujahr 2020, 7 Meter lang, 317 CDI mit nicht dem ganz hohen Dach, sondern was ist das, L3H2 heißt das nachher oder so in der Fachsprache.
Das heißt, du hast Stehhöhe da drin?
Ungefähr, genau, knappe 1,90, 1,92.
Wie groß bist du?
1,95.
Okay. Aber das Haar ist noch nicht schütter da oben, das heißt, geht. Scheu es nicht oben an der Planke.
Doch manchmal, aber ich habe ja extra beim Waschbecken dieses große Dachfenster eingebaut, dass ich da zum Abwaschen, Zähne putzen und sowas dann mal stehen
und
kann.
Und immer Schuhe ausziehen.
Schuhe ausziehen,
nicht
ja.
Die Sneaker an, ja. Aber sag mal, aber ist es dein erstes Camping-Konzept oder bist du schon irgendwie wirklich geborener Camper? Also wie bist du überhaupt losgefahren das erste Mal? Kannst kurz deine Genese erzählen?
Ja, schöne Frage. Ich bin 1978 geboren und 1988 kam meine Mutter auf die Schnapsidee, Zitat von meinem Vater, sich so einen Wohnwagen zu kaufen. Und dann haben wir in Rettin bei Neustadt in Holstein so einen Dauercampingplatz gehabt. Das war eigentlich so, dass man angefangen hat, im Wohnwagen zu hausen. Das haben wir dann gute 12 Jahre gemacht, sind auch nicht gefahren. Wir standen bei so einem Bauern hinten auf so einer Koppel. 5 Wohnwagen, wirklich total nett, weil man konnte als Kind mit in den Schweinestall und bei den Hühnern rumhopsen und sowas und eben dann im Sommer runter zum Strand. Und dadurch, dass wir da waren, ging es halt mit dem Windsurfen los bei mir. Und dann kam das halt, sobald man Führerschein hatte.
Dem Wind hinterher so ein bisschen fahren.
Wind hinterher, genau. Also es kam dann auch ein bisschen später, 96 Führerschein, aber so ab 99 habe ich dann halt eine Clique gefunden, die auch Surfer waren. Und dann sind wir halt immer mit den Kombis losgefahren. Da habe ich halt erst im Passat, dann im Mondeo gepennt. Also richtig das Overlanding, würde man ja jetzt sagen. Ne? Schön immer auf Fehmarn in Gold geschlafen. Da ging das früher noch oder alten Teil um. Und 2008 habe ich dann den ersten Bulli gekauft, also ein T4.
Also dein Komfort ist gewachsen, also deine Ansprüche sind gewachsen, dein Komfort ist gewachsen. Genau. Nicht nur Platz für die Schirme und für das Board, sondern auch für dich ein bisschen.
Richtig, oder? Genau. Dann T4 gekauft und mit meiner jetzigen Frau halt dann angefangen, da halt Reisen zu machen und nur solche Reisen.
Wie gestaltet sich der Ausbau eines solchen Familienmobils? Habt ihr euch da in abendlichen Sitzungen getroffen, du und deine Frau, und habt geplant? Oder war das so dein Ding und sie hat gesagt, mach mal, Flo?
Jetzt bei dem T4 damals?
Nee, eigentlich jetzt bei dem, generell. Ich glaube, ändert sich das?
Ja, damals war der Fokus halt Surfbretter reinkriegen. Ja. Das heißt, lange, lange Ladefläche, irgendwie ein Bett. Muss ja nicht groß sein, weil wir waren jung und verliebt. Jetzt sind wir nur noch jung.
90 Zentimeter reich.
Genau. Und verliebt. Nein. Ja, da ging ihm der Fokus Surf-Sachen mitkriegen. So irgendwie ein Bett umbauen. Wir hatten auch eine Trennwand drin, vorne sitzen zu zweit. Das ist alles gar kein Problem gewesen. Mhm. Der T5 kam dann so mit, ja, jetzt kommt das erste Kind. Mhm. Geplant, brauchen wir ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Komfort, anderes Raumkonzept, dass man halt zu dritt vorne sitzen kann. Und ja, einfach alles umbauen. Beziehungsweise dann haben wir eine zweite Sitzbank, Schlafsitzbank einbauen lassen. Dann saß meine Frau mit dem ersten Kind, mit der ersten Tochter halt hinten, ich immer alleine vorne, konnte man umbauen und irgendwann sollte halt das zweite Kind kommen und da brauchten wir halt mehr Platz, da uns das im VW-Bus schon sehr rödelig war. Wir hatten kein Aufstelldach, zwar einen langen Radstand, aber sonst normalen Bulli halt, und haben wir halt in Corona gesagt, so okay, entweder wir kaufen jetzt Eigentum in Hamburg, was schön, eine schöne Idee ist, wenn man sehr viel Geld hat. Sehr viel Geld hatten wir nicht, aber ein bisschen. Und dann war das so, hatte ich zu meiner Frau gesagt, sag ja, wir können jetzt das schöne Reihenhaus oder Doppelhaushälfte hier kaufen, sag ich, aber wenn der VW-Bus kaputt ist, sag ich, sehe ich das nicht, dass wir noch Geld haben, hier irgendwie 30, 40, 50.000 Euro auf einmal aus den Rippen zu leiern, um zu sagen, wir kaufen uns jetzt einen neuen Camper.
Es ist natürlich so eine Phase, wo man auch sagen kann, so vielleicht ist das Campingkonzept wirklich nicht mehr das, was wir mal haben. Wir wollen vielleicht gar nicht mehr so. Stand das irgendwann mal zu einer Debatte, dass ihr sagtet so, wir haben genug gecampt?
Nee, eigentlich nicht. Nee, definitiv nicht. Und das war eben damals auch der Grund. Wir haben den Zuschlag fürs Haus nicht gekriegt, wo ich im Nachhinein super froh drüber bin. Weil es hat sich ja ab 22, finde ich, hat sich ja alles geändert mit Preisen und Heizungsgesetz und allem drum und dran. Und dann ein altes Haus zu haben, wo man sagt, das funktioniert jetzt so. Funktioniert so, wie wir es damals kalkuliert haben, 2 Jahre vorher, und dann wird alles teuer, hätte ich schon Bauchschmerzen. Und dann haben wir gesagt, so, dann rufe ich mal bei Mercedes an, beziehungsweise konfiguriere mir mal so eine richtig schöne große Büchse.
Sehr geil.
Und Fokus war halt für mich, weil wir immer lange Strecken gefahren sind nach Frankreich und so, ich will ein Tempomat haben, Abstandstempomat. Ich will halt Komfort haben.
Okay, aber das Konfigurieren bezog sich dann wirklich auf Ausstattung der Maschine und oder genau. War das schon wirklich das Innenraumkonzept gleich mit?
Nein, das war wirklich der Kastenwagen. Mhm. Den Kastenwagen konfigurieren, was soll der grob haben? Und das war ja, 20 waren nur Mercedes, MAN oder VW, die halt einen Abstandstempomaten hatten. Und ja, VW hat sich nie auf eine Anfrage gemeldet. Bei Mercedes hat das Original eine Stunde damals gedauert. Da habe ich abgeschickt, unverbindliches Angebot anfordern. Eine Stunde später hat mich jemand angerufen. Da war ich schon sehr überrascht.
Du bist Mercedes-Fan und euer Bulli hat auch, also euer Bus hat auch einen Namen. Und das ist der Ohana-Van.
Genau.
Du hast auch einen YouTube-Kanal dazu.
Ja.
Wenn ich mal die Frage stellen dürfte, gibt es etwas, worauf deine Frau auf Reisen nicht verzichten möchte und du auf Reisen nicht verzichten möchtest?
Ja, also sie möchte sicher nicht auf die Kaffeemaschine verzichten.
Now we're talking. Mein Thema.
Aber ich glaube, das Gespräch hört relativ schnell leider wieder auf, weil bei uns ist es nur ein Nespresso.
Okay, schon vorbei.
Ja, genau. Aber sagen wir mal so, leckeren Kaffee in einer konstanten Qualität ist halt ganz nett.
Ja.
Sonst Kühlschrank.
Du bist Kühlschrank.
Kühlschrank, Wasser, Standheizung.
Das kann nicht groß genug sein, ne? Das ist tatsächlich irgendwie so, habe ich auch festgestellt, so dass irgendwie, das habe ich vermisst, so auf diesen Reisen, ein vernünftiger Kühlschrank, weil irgendwie, das ist schon irgendwie nervig, irgendwie gerade in warmen Regionen, so irgendwie, wie lagerst du den ganzen Mist oder sowas. Aber das ist ja so ein Standard. Aber gibt es irgendwie was so, wo du sagst, so, nee, ich habe so mein Kink. Also das heißt so irgendwie, was weiß ich, gibt Leute, die haben eine Hängematte dabei oder ein Computerspiel oder sowas. Hast du irgendwas Verrücktes dabei, wo du sagst,
so, also richtig verrückt nicht, aber ich und meine Lichterketten. Also ich muss immer irgendwelche Lampen dabei haben und ich habe auch von zu Hause schon ein Lampenverkaufsverbot.
Verkaufs- oder Kaufsverbot?
Ich kaufe. Also okay. Lampenkaufverbot. Okay. Ich darf,
okay. Das darf ist
keine
klar.
mehr kaufen.
Das finde ich gut. Ja. Wie sieht denn deine Lieblingslichterkette aus?
Ah, das ist, sind diese runden Scheiben, die man so aufwickeln kann, wie so eine Kabeltrommel. Ja. Also ist auch wieder einfach dieses Band mit den kleinen LEDs dran, aber die finde ich unheimlich praktisch. Die wird immer gleich rausgerollt. Und dann gibt es eben noch so eine kleine metallene O-Light. Die ist auch ganz, macht ein ganz nettes Licht.
Das klingt für mich danach so, also egal wo ihr hinfahrt, ihr versucht euch erstmal so ein Heim zu schaffen, euch es gemütlich zu machen, so ein bisschen einzurichten, auch draußen einzurichten oder sowas. Das ist schon wichtig, oder?
Definitiv, auf jeden Fall. Das ist ja unser Wohnzimmer, das ist ja unsere Ferienwohnung. Mhm. Fragen viele halt immer gerade im Sommer, ja, und dann wohnt ihr so in dem Auto? Nee, das ist ja nur unser Schlafzimmer. Also wenn man eben frei steht und stehen darf, dann ist es halt, klar, es ist Küche, Badezimmer, Toilette, das ist ja ganz entscheidend, finde ich. Und ja, aber sonst ist unser Wohnzimmer ja draußen und deshalb, das soll schon möglichst gemütlich sein.
Aber wie ist es mit Kindern? Also meine, jetzt hast du zwei Kinder, mit denen ihr zusammenfahrt. Ja. Das ist natürlich, verändert natürlich auch das gemeinsame Reisen, das heißt auch Platzbedarf und irgendwie, wie man das organisiert auch, also mit Schlafplätzen bis hin zu, wie beschäftigt man die Kinder tagsüber oder sowas. Ist das jetzt besser oder schlechter als früher? Anders kannst du sicherlich sagen, klar, aber es ist irgendwie...
Genau, anders ist es. Ja, ich sehe das immer so ein bisschen, das ist ja ein Weg, den ich mir ausgesucht habe. Also ich habe mir Familie ausgesucht und dann, klar, guckt man manchmal so hin und denkt so, oh, wenn ich jetzt Single wäre und reisen könnte und Homeoffice machen würde oder mobil arbeiten, wäre eine andere Geschichte, aber ich habe halt einen anderen Weg eingeschlagen. Es ist mit Kindern anstrengender, man muss es anders planen.
Ja, auf die Zeiten, wann man fahren kann.
Genau, wann man fahren kann, das verändert sich auch. Mit dem ersten Kind konnten wir nachts super fahren, die hat dann geschlafen. Mit dem zweiten Kind hörte das auf, weil das erste dann nachts nicht mehr im Auto sitzt, schlafen wollte. Man selber wird halt auch älter und ich sage, ich fahre halt nachts nicht mehr irgendwie 800 Kilometer durch die Gegend, sondern ich kann ja, deshalb habe ich das Teil ja, damit ich da auch einfach drin schlafen kann. Ich Zündschlüssel aus, hinten reinlegen und fertig. Und ja, man muss das schon planen. Und zu sagen, man schafft jetzt die Strecke in der Zeit, ist bei uns nicht. Ich
kenne also noch mehr das Reisen ist das Ding, ne? Also nicht, ja, also das irgendwie, genau, nicht das Ankommen, sondern auch der Weg dazwischen gehört auch schon dazu, oder?
Ja, also versuchen wir.
Wenn du jetzt sagst, dass auf Reisen das Auto eigentlich eher das mobile Bett ist, dann stelle ich mir das so vor, dass das jetzt auch nicht wahnsinnig überladen ist mit Schnickschnack und Shishi, sondern da ist das, was man drin, was man braucht, und ein paar Lichterketten. Genau. Und das war's. Oder ja. Ja, weil es gibt ja nun auch Camper und jeder, wie er möchte, der alles mitnimmt von zu Hause, also, und im Grunde genommen sein Zuhause rekreiert in seinem Mobile Home. Das finde ich immer interessant, aber
das schaffen wir nicht. Nein, also es ist, wir haben dann ja wieder, der eine hat dann eben seinen Teppich mit und der hat dann da noch einen Laken mit und hier Kerzenständer und die Tischdecke und das sieht ja auch alles immer nett aus, finde ich. Da haben wir aber Kinderspielsachen mit. Da muss der Drachen mit, da muss das Bobby kann nicht, aber der Roller muss mit, das Fahrrad muss mit, für die Kleine muss die Kinderkarre noch mit. Das schließt dann immer so Sachen, die, also Dekoration schließt es dann halt aus. Weil da brauchen wir Platz für andere Sachen. Jeder hat noch einen Spielkoffer dabei.
Was ich so spannend finde, ist, dass du ja mit, du hast ja auch diese Nordic Van Cruise, das heißt also etwas, wo eine Gemeinschaft sich trifft und gemeinsam Camp-Erlebnisse schafft.
Genau.
Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Camp-Modelle. Hast du das Gefühl, das gibt es irgendwie so das richtigere Campen oder das falschere Campen? Oder sagst du so, nee, ist scheißegal, Hauptsache man campt? Oder wie ist so deine Meinung zu?
Ja, das würde ich eher sagen, so Hauptsache man campt, weil jeder Mensch ist ja so individuell. Und das, wenn ich das bei, ich sag mal, so einem Gründungsmitglied auch mit zwei Kindern sehe, die reisen halt ganz anders. Wir sind letztes Jahr waren die in Polen eigentlich so 1-2 Tage vor uns. Habe ich gedacht, vielleicht holen wir die noch ein, keine Chance. Also die sind so schnell. Das ist, die fahren auch mehr, die Kinder beschäftigen sich ein bisschen mehr. Wir haben halt einen Altersunterschied von 5 Jahren dazwischen. Bei denen ist das nur 1 Jahr Altersunterschied, wo die Challenge sicher woanders liegt. Aber wir sind nicht so schnell im Reisen.
Reisen ist ein ganz gutes Stichwort, ja, denn wir wollen ja über Reisen reden.
Genau.
Du könntest, glaube ich, über ganz, ganz viele Ziele in Europa sprechen. Und du warst so nett, dass wir uns was aussuchen konnten. Und wir haben uns Estland und Lettland ausgesucht. Und da warst du dieses Jahr.
Da, genau.
Wie kommt man auf die Idee, nach Estland und Lettland zu fahren?
Da wir ja schon viel gesehen haben, also so Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, finde ich, ist ganz schön weit weg, gerade
okay,
mit
das
Kindern.
Ist ein Faktor, ja.
So, das ist schon echt eine Reise, obwohl Portugal bei uns auch immer, es war halt wirklich toll. Waren wir 2016 schon. Italien haben wir viel bereist, wie heißt das da, Kroatien bis Griechenland runter waren wir ja auch vor 2 Jahren. Und dann ging es eben so ein bisschen, wo fahren wir denn hin, wo noch nicht so viel los ist. Skandinavien ist ja auch sehr viel bereist. Da waren wir 2015, über Mittsommer, da gab es immer, ja, ich sag mal, Hamburger Wetter. Da waren wir immer viel am Fahren. Das wollte meine Frau nicht so gern. Aber dann haben wir gesagt, so, okay, lass uns doch mal gucken, was ist denn mit Baltikum. Jeder kennt es, aber keiner kennt es. So,
das stimmt. Ist. Man hat irgendwie so vielleicht auch so ein bisschen so einen Blick drauf, so Vorurteile vielleicht oder sowas, aber irgendwie andererseits hört man auch so vieles von diesen Naturschönheiten, ne? Aber man weiß es halt nicht. Ne?
Genau.
Man hat die Geo gesehen und das war's.
Ja, und für mich ist auch immer so, die drei baltischen Staaten, also Litauen, Lettland und Estland, ist für mich, das gehört irgendwie so zusammen wie Hamburg, Bremen, Niedersachsen so ungefähr. Das ist so ein Bereich irgendwie. Und wenn man sich dann mal ein bisschen genauer hinhört, ist das gar nicht so. Also das ist auch nicht so, dass die drei gehören nicht zusammen. Es sind drei völlig eigenständige Länder, die halt zur gleichen Zeit sich von Russland abgespalten haben, wenn ich das jetzt ungefähr so
Wie bereitet man sich auf so eine Reise vor? Das heißt also, wenn du sagst, du weißt nicht so viel, würdest gerne mal machen, fährst du drauf los oder bereitest du dich schon drauf vor, wenn du dahin fährst?
Normalerweise fahren wir wirklich viel los. Bei der Reise habe ich jetzt aber wirklich Wikipedia, sag ich mal, halbwahrheiten.de, wie ich so gerne sag, mal ein bisschen durchgeguckt. Was gibt's da? Wie sind die Länder überhaupt aufgestellt? Wie viele Menschen wohnen da? Was ist da so grob los? Also einmal so überflogen. Und dann habe ich aber auch an der Landkarte wirklich mal geguckt und mir mal so eine grobe Reiseroute.
Direkt an der Ostsee lang geht ja nicht, durch Kaliningrad oder sowas. Das heißt, man muss ja auch gucken, wie fährt man da hin.
Ne? Genau. Und da haben wir dann gesagt, hinfahren, das ist ja ein großes Thema mit den Kindern. Es sind halt von Hamburg nach Liepāja sind es halt gute 1200 Kilometer. Auch wenn man auf der Landkarte guckt und sagt so, das ist ja nur darüber, das ist ein ganz schöner Ritt. Also da bin ich fast in Rom bei der Entfernung. Und dann haben wir gesagt, Mensch, so weit, aber da fahren doch auch Fähren rüber, wenn man auf der Landkarte auf Google guckt. Und dann ging das halt danach zu gucken, was kostet denn jetzt so eine Fähre?
Billig gewesen sein, oder?
War nicht billig. Und man muss sagen, wir haben die Fährverbindung halt Hamburg, ist natürlich Travemünde naheliegend, von da zu starten. Man kann auch von Rostock starten, aber wir haben gesagt so, okay, wir fahren dann von Travemünde nach Liepāja. Und das ist von der Stena Line auch die längste Fährverbindung, die insgesamt haben. Die haben ja ganz viel auch nach England rüber und sowas. Aber mit 760 Kilometern ist das die längste Seeverbindung, die haben.
Wie lange braucht man dafür bei 600 Kilometern? Zwei Tage?
22 Stunden ungefähr fährt die.
Okay, also länger als mit dem Auto.
Ja, wahrscheinlich.
Also, Und die Option, durch Litauen zu fahren, also jetzt nicht an der Ostsee entlang, so den Weg zu wählen, war jetzt keine Idee.
Nee, also da haben wir auch einfach gerechnet, dadurch, dass wir ja ungefähr einen Tag Fährfahrt haben. Mhm. Einen Tag fährst du die Strecke nicht. Also es ist ja auch nicht so, dass das jetzt eine perfekte Autobahn darunter führt. Mhm. Und grob gegengerechnet war das, als wir gebucht haben, dass wir gesagt haben, wir haben letztes Jahr 640 Euro bezahlt, ohne Essen, also mit Kabine, innenliegender Kabine.
Für die ganze Truppe?
Hin und zurück, genau.
Oh ja.
Und das sind ungefähr die Spritkosten nachher.
Ja, nicht nur die Spritkosten. Ich glaube, ich kenne das von diesen Fährfahrten jetzt nach Sardinien. Gut, ich habe keine Alternative, ne? Aber das ist tatsächlich auch etwas Entspanntes, einfach mal so nicht fahren zu müssen. Weil irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das macht, also ob ihr euch abwechselt beim Fahren.
Nee.
So, und wenn du die ganze Zeit selber fährst, das macht auch was. Also du bist auch irgendwann mal, brauchst einen Tag oder zwei erstmal wieder, um runterzukommen. Und das fehlt dann ja. Du brauchst es ja nicht, genau.
Ja. Also das war einfach das Argument. Wenn wir fahren, ist es anstrengend. Es kostet halt nicht nur den Sprit, sondern wenn man ehrlich ist, ist ja auch Verschleiß etc. vom Auto. Ich führe ja immer Fahrtenbuch, weil ich ja mal wissen wollte, was mich dann so ein Camper kostet. Das ist ordentlich Geld. Und so sind wir halt in einem Tag haben wir in zwei Tagen hin und zurück sozusagen, kommen relativ entspannt an.
Aber mit Kabine dann wahrscheinlich.
Mit Kabine, genau. Mhm. Mit den Kindern ist das einfach. Man kann schlafen, man kann sich zurückziehen, man kann sich tagsüber relativ gut aufhalten auf den Fähren. Es gibt auch Essen da, das ist aber relativ, also unser war es nicht und dafür ist es relativ teuer, aber es gibt zum Beispiel eine Mikrowelle im Aufenthaltsraum. Man kann sich auch mal ein Sandwich da holen. Also es gibt dann so eine Kaffeebar. Von daher kann man das ganz gut vorbereiten. Packt man sich ein paar Frikadellen, ein paar Nudeln und macht die dann halt warm in der Mikrowelle und dann geht das.
Camper gesehen, die mit dem Fahrrad und Rucksäcken unterwegs gewesen sind, sowas auch?
Ja.
Ja.
Da gibt es noch eine ganz lustige Geschichte hinzu. Wir haben auf einem Campingplatz in Lettland haben wir ein Mädel getroffen, junges Mitte 20, Mitte, Ende 20. Die kam mit dem Fahrrad da an und wir waren so ganz alleine da und haben auf so einer Bank überdacht da abends gesessen, Abendbrot gegessen, weil es so ein bisschen genieselt hat. Und dann sagte ich so, komm, setz dich doch dazu. Und die sprach dann auch Deutsch. Und da haben wir sich so ein bisschen unterhalten. Die kommt aus Lübeck und erzählte, dass sie da Kieferchirurgie studiert und aber schon fertig ausgebildete Zahnärztin ist. Da sage ich, das ist ja cool. Dann studiert man und kann nebenbei als Zahnärztin arbeiten. Das finanziert sich ja super. Sagt sie, ja, habe ich gemacht. Habe ich in Neustadt oben, habe ich beim Zahnarzt gearbeitet. Sag ich, bei welchem denn? Ja, Zahnarzt am Wasserturm heißt das. Sag ich, das ist super, das ist mein Zahnarzt.
Die hat meine Röntgenbilder.
Ja. Das, weil meine Mutter da oben ja noch wohnt, habe ich eben meinen Zahnarzt da oben und dann trifft man sich in Lettland und trifft eine, die im Dreivierteljahr bei...
Kannst du mir mal kurz den Zahnreinigung hier... Ja,
genau. Sagen wir hier B3 oder was auch immer die
heißt. Ne? Total witzig. Sagt sie, nee, das ist nicht dein Ernst, sei doch.
Cool.
Das ist da.
Schön.
Ja, also da haben wir auch wirklich Radreisende getroffen, also zumindest da mal näher unterhalten, aber man sieht eben auch welche, die wirklich mit dem Fahrrad nur
ja,
rüberfahren.
Ja,
okay. Neben den ganzen LKW-Fahrern, okay, die auch dabei sind.
Und Kids an Bord, irgendwie Rutsche und Bällebad oder was geht da?
Nee, das ist schon C, würde ich
das
sagen.
Das ist so ein bisschen iPad sedieren, bis sie da
genau,
sind.
Genau, ja, bisschen iPad, bisschen Spiele mitnehmen. Was malen, so wie man halt im Auto auch bespaßt. Das war, da hatte ich ein bisschen mehr gehofft, dass es vielleicht auch mal ein Kino gibt. Also ich kenne das so, wenn man hier nach Trelleborg fährt, da mit der Nils Holgersson oder so, die hat so ein bisschen nettere Ausstattung an Bord. Das war nicht, also es war schon, ja, hört sich so negativ an. Oder bei mir ist es so ein bisschen so eine Truckerfähre. Also da sind viele LKWs drauf, es gibt eine
Transit.
Bar. Genau, es ist eine Transitfähre. Mhm. Es gibt Fernsehprogramme, auch deutsches oder mit Untertiteln. Also man kann sich da schon aufhalten. Es gibt medium gutes WLAN an Bord. Mhm. Wir waren ja nun im Sommer unterwegs. Das heißt, wir hatten auf der Hinfahrt spiegelglattes Wasser, Sonnendeck oben. Da konnte man sich halt hinlegen. Da waren ein paar Liegen. Geil. Das war schon ganz nett. Und dadurch, dass man in Travemünde abends um 22 Uhr ablegt, geht es ja auch erstmal mit einer Nachtfahrt los. Das heißt, man geht in die Kabine, akklimatisiert sich, schläft dann bis morgens, dann leider die Durchsagen, es gibt jetzt Frühstück, die wollen natürlich ordentlich die Leute immer in die Restaurants.
Das kommt dann über den Bordfunk und den kannst du nicht abschneiden?
Nein, kann
aber das
nicht.
Ist aber brutal.
Aber das ist auf dieser Fährfahrt wahrscheinlich genauso wie auf der nach Sardinien. Du darfst nicht aufs Auto oder ins Auto während
genau.
der Fahrt. Das heißt also, man muss sich vorbereiten. Das heißt also, wenn ich jetzt meinen Camper gepackt habe, idealen Rucksack schon vorbereiten, wenn ich aussteige, geht ja dann doch relativ zügig alles so. Ne? Und dann irgendwann ist der Punkt so, bitte jetzt die Türen schließen. Das war's jetzt. Also das, also das ist vielleicht ein Tipp, ne? Also wenn man, egal welche Fähre man fährt, ich guck mal auf dich, Henning, wenn man
eine Fähre Bornholm fährt. Rückreise. alles irgendwie an Bord, irgendwie auch noch Reste und dann ausgestiegen, nicht dran gedacht, ein bisschen im Stress und dann da so gedacht so, ja, Mist. Dann kaufe ich hier den teuren Pilzer.
Ja.
Es gab ein besseres Buffet, aber es war schon ein bisschen doof.
Ja, das haben wir auch festgestellt. Also wir haben auch versucht, uns halt vorzubereiten. Meine Frau ist da im Meal preppen ganz gut.
Es ist gut, verheiratet zu sein manchmal. Ne?
Definitiv, absolut.
Und sie versorgt.
Ich sage, also bei super. Drei Frauen, ich bin hier nur der Fahrer.
Ja, so.
Wenn irgendjemand kommt, mir eine Frage stellt, so. Ich bin hier nur der Fahrer.
Und Fahrtenbuch schreiben.
So
genau. Viel zum Thema Truckerfähre.
Ja, also,
du hast dich da ganz wohl gefühlt.
Ne? Total, absolut. Das war schon gut. Ja, und dann haben wir eben, ja, also ist schon gut, sich ein bisschen vorzubereiten, zu überlegen, was nimmt man mit. Auf der Rückreise habe ich wirklich einfach beim Discounter mir so eine Tütensuppe geholt, so eine 5-Minuten-Terrine, was auch immer so fertig gibt, weil ich gesagt habe, ich brauche nur irgendwas im Bauch, das ist jetzt
so für die Prepper Tag. Noch und für die ganzen Leute, die dann irgendwie Alkohol und Zigaretten und Butter kaufen wollen, das ist quasi auch eine Butterfahrt, dass man günstig noch ein bisschen einkaufen kann.
Ja, genau.
Ist es da?
Ja.
Na super.
Also man kann so, es gibt so Angebote, es gibt auch so einen Stand-Alone-Club, da gibt es dann noch Club-Angebote, kann
ach,
man Punkte sammeln, was für die nächste Fährfahrt wieder ganz gut ist. Und also so ein Bonussystem. Und ich kann das ja schon mal leaken. Wir fahren nächstes Jahr wieder dahin.
Ja, das ist ja super, weil guck mal, dann hast du ja, wenn du jetzt irgendwie hinfährst, also ich weiß nicht genau, wie du losfährst, aber wenn ich jetzt irgendwie campe, ich kaufe ja nicht sofort also meinen Wagen voll ein oder sowas, sondern genau. Dann hast du dann gesagt, geil, ich habe jetzt hier noch, was weiß ich, ein bisschen günstigen Schnaps. Ich weiß jetzt nicht, was ein Bier oder sowas am Festland kostet. Ich kaufe ein bisschen was ein. Ist eigentlich ganz praktisch, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Doch, die Angebote sind okay.
Okay.
So, und dann kommt ihr da irgendwann an.
Richtig.
Und dann fährt man da runter. Erstes Ziel, wo seid ihr hingefahren?
Autowaschstraße.
Unmöglich. Ja. Wie der wieder aussah.
Nee, aber also es war ja.
Das ist so deutsch.
Ja, ja, was soll ich sagen? Also wir sind halt auf dieses Schiff raufgefahren, Travemünde. Da kommst du mit so einem riesen Sprinter an. Unser ist ja auch gute 2,80 hoch. Dann fährt er dich nicht aufs erste LKW-Deck. Da winkt der nächste, auch nicht aufs zweite. Aufs dritte auch nicht, sondern da sagt er, hier links ist so eine ganz schmale Rampe, wo du so ein Smart hochschieben kannst. Und dann sagt er, dann fahr da mal hoch. Ich meine, ich habe ja gesehen, hier unten auf dem Hof habe ich auch geparkt und ich weiß schon relativ gut, wie groß mein Auto ist. Aber wenn ich gesehen habe, wie einige mit einem normalen PKW da runtergefahren sind, weil ich dachte, boah, dein Auto ist nicht so breit wie dein Ego. Das passt schon. Da haben die uns ganz oben aufs Sonnendeck gestellt, was super war. Weil Sonne, Solar, ich wusste jetzt nicht, wie das, weil unsere Batterien waren nicht voll geladen, als wir los sind. Mhm. Und wenn du dann 24 Stunden unterwegs bist, dachte ich, unten im Schiffsbauch, da wird das auch ganz schön warm. Kühlschrank drin, jetzt weiß ich nicht, wie der nachher am Ackern ist, wenn die Batterie nur halb voll ist. Und dann standen wir halt oben, hatten Sonne, aber da ist ja wieder Salzwasser und Salzluft. Und deshalb dachte ich, ach, wenn wir ankommen, dann können wir einmal überduschen. Und auch nur, meine Frau hat ungefähr so geguckt wie du gerade, Henning.
Ich bin totaler Freund von Überduschen, gerade was Salzluft angeht. Ja. Also von daher, nein. Aber es ist auch ein bisschen das Klischee. Aber das, ich finde es schön. Ich mag bin auch
gerne Deutscher.
Lustigerweise, Grüße an meinen Zwillingsbruder. Der wäscht sein Auto sogar, bevor er auf die Autobahn fährt.
Oha.
Weil er so sagt, so, jetzt geht's in Urlaub und jetzt machen wir uns alle, jetzt haben wir eine gute Zeit und auch das Auto. Ja, er fährt jetzt gar kein Auto mehr, sondern er hat mittlerweile nur noch so Sharing-Car. Aber und ich habe ihn mal gefragt, bist du denn schneller oder was? Und seine Frau rollt auch mit den Augen und sagt, was soll diese ganze Wascherei? Aber ich bin auch, ich pflege, oder ich glaube wir alle.
Ne? Nö, ich bin da nicht so pingelig. Also das ist also, ja. Ich finde das irgendwie, man darf so seine die letzten Urlaubsorte doch teilweise sehen, ne? Wie kein Stress wird so. Das ist Steffi, meine Frau, genauer als ich. So.
Ich erinnere mich noch, ich habe in Dänemark ein Pärchen getroffen. Die haben eine Kalkulation gemacht und haben gesagt, wir können uns jetzt in Hotels einbuchen, dies, das. Oder wir mieten uns einen richtig schönen T6 mit Aufstelldach. Zu zweit waren die. Also Familie ist natürlich ein anderer Deal. Oder auch Hund. Aber die waren einem nur zu zweit. Und die sind dann halt Schweden bis hoch zum Nordpolarkreis gefahren und zurück. Das Auto war vorher weiß. Und als ich sie getroffen habe, war das Bernsteinfarben. Also die haben nicht einmal gewaschen. Aber es war irgendwie schön, weil es war so, darum ging es nicht. Es ging einfach um die Strecke. Aber nein, wir fahren jetzt mit einem
sauberen. Genau, das war so ein bisschen, aber das Gefühl kenne ich, das hatten wir ja auch. Also es war so ein bisschen, wir machen jetzt die Leinwand klar,
ja,
damit wir halt von der Reise später auf dem Lack erzählen, ja, können.
Kurze Frage zur Fähre. Muss man, das klang jetzt so, Trucker-Fähre hatten wir Transit, muss man da jetzt besonders gut Auto fahren können, um da seinen Platz zu finden?
Nein.
Würdest du?
Okay, nein,
gut.
Gut. Ja, ja. Ich würde sagen,
ja,
normal.
Die Einweiser sind ja echt Profis, ne? Das heißt also, wenn du da irgendwie nicht fahren kannst oder sowas, die stehen da und sind manchmal, ich weiß, bei dir wahrscheinlich genauso, dann gucken so, Mama, wink nicht da echt ganz genau ein und komm, zeigen dir, wie du denn ein, also die machen alles für dich. Im Prinzip bist du ferngesteuert dann am Ende des Tages, ist super.
Kleine Rampe habe ich nur gehört, die kommen mit dem PKW wieder nicht hoch, du fährst da mit deiner Tonne hoch. Naja, gut.
Nein, es sieht halt schmal aus, weil du wirklich, ja, oben auf Sonnendeck.
Ja.
Also wir haben halt Loge gebucht und dann fahren wir halt Loge hoch.
Zack. Ne?
Aber geil, das heißt ja tatsächlich, nach der Waschstraße, seid ihr dann irgendwie, ihr wart vorbereitet? Wusstet ihr das erst, kanntet ihr das erste Ziel?
Ja, oder? Also ja, ich hatte mir ein paar, weil wir sind ja um 22 Uhr in Travemünde losgefahren, oder was, 23? Ich glaube, wir waren ein bisschen später, und das heißt, wir kommen ja nach gut 22 Stunden abends wieder an. Bis dann abgeladen ist und allen drum und dran, dauert das ein bisschen, also man ist gute 24 Stunden unterwegs, und dann habe ich mir halt bei Lipaja erstmal so ein, zwei Plätze rausgesucht, wo ich sage, wir gucken uns das an, weil Google Maps, weiß jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, das sieht ganz nett aus, aber bei mir ist definitiv, wenn ich irgendwo hinfahre, ich habe Kinder an Bord, ich bin jetzt nicht der Navy SEAL, ich muss irgendwo hinfahren und sagen, mein Bauchgefühl muss stimmen. Also ich stelle mich nicht irgendwo hin, wo ich sage, ey, das ist irgendwie komisch. Und ja, Samstagabend kamen wir halt an, das war, gibt es nördlich von Lipaja so eine ehemalige, ja, zweite Weltkriegs Hafenanlage, also so Ruinen, wo man auch durchlaufen kann. Und da haben wir uns erst hingestellt. Und dann standen da aber ein paar andere Autos rum. Und ich sag so, nee, das, also irgendwie, mein Bauchgefühl sagt, das ist nicht schier. Das passt nicht. Sind wir weitergefahren an den nächsten Punkt, was aber auch spannend war, weil was manchmal so als Landstraße angezeigt wird in anderen Ländern, ist, wo ich sage, Oh, das ist jetzt so eine Hofeinfahrt, wo lange die Bäume nicht gestutzt wurden. Und so sind wir dann eben nachts im Dunkeln da auch durch den Wald gefahren. Ich komme halt schon ganz gerne bei Helm an den Stellplätzen an. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man so einmal so gucken kann. Kids, was ist hier überhaupt los?
Ja.
Genau,
ja.
Mit Kids vor allen Dingen. Und dann sind wir aber an einen anderen Stellplatz gefahren und da standen auch andere Camper rum und das war, da fühlten wir uns da ein bisschen wohler.
Okay, das heißt, du, für alle, die sich vielleicht auch mal in der Situation befinden, komisches Bauchgefühl zu haben, du würdest sagen, guck, wer da steht und dann findest du dich besser zurecht.
Definitiv.
Ja, gut.
Ja. Mhm. Also, man weiß ja nie, wer drin sitzt in so einem Auto. Und nur weil es ein Camper ist, hab ich auch schon mal Leute getroffen, wo ich dachte, boah, wir nebeneinander die Nacht, das passt nicht, weil die 2 Stunden später angefangen haben, die Rest der Nacht der Disco zu machen.
Ja, diese mobilen Boxen. Kannst du gerne mal fragen, der kennt sich da sehr gut aus.
Ja, hab ich schon mal gehört.
Aber sag mal, wenn ihr jetzt dahin gefahren seid oder sowas, in ein Land, was ihr vorher noch nicht bereist habt oder sowas und ihr fahrt jetzt mit dem ersten Stellplatz, kommt an, schlaft da irgendwie eine erste Nacht und ihr seid ja noch gar nicht wirklich angekommen, sondern erstmal geht es nur um einen guten Schlafplatz zu finden und dann irgendwie morgens, wie geht's dann los oder sowas. Habt ihr, was ist mit der Sprache? Also sag mal, irgendwie seid ihr davon ausgegangen, hier sprechen die alle Englisch oder Deutsch, kein Problem, oder habt ihr Russisch gelernt irgendwie oder Lettisch oder was auch immer gelernt? Also wie gehen die ersten Schritte denn danach los? Wo geht man einkaufen? Wie macht man das dann die nächsten Tage?
Ja, das ist ja, finde ich, gerade das Spannende in so einem Land. Also da habe ich mich definitiv nicht vorbereitet. Also gut, ich wusste natürlich, weil ich habe mal grob über Lettland und Estland gelesen, die haben halt Lettisch und Estnisch, ist halt die Sprache, die sprechen meist als Zweitsprache Russisch, ist aber seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ist das auch alles nicht so doll. Und wenn man den Geschichten da so glaubt, ist auch die russische Minderheit, die es in beiden Ländern gibt und gab und gibt, denen geht das auch, also das ist alles, viele Leute leiden unter dieser Situation.
Natürlich.
Und Sprache zeigt uns die Erfahrung halt von jahrelangem Reisen, dass man mit Englisch kommt man weiter und zwar Not mit Hand und Fuß. Mhm. Also es geht auch, wir haben in Rumänien auf der Koppel uns mit so einem netten Bauern irgendwie verständigt und alle waren fröhlich und sind glücklich aus dem Gespräch rausgegangen und das ist einfach, da haben wir keine Angst mehr vor.
Das ist lustig, ich habe gerade einen Freund von mir, irgendwie, das ist ein Italiener, der spricht auch nur Italienisch, den habe ich, das kennt ihr vielleicht auch von früher, dieses Reisebuch Pointed. Das heißt, so in so ein kleines, wie so ein Pixie-Buch, wo dann irgendwie alles, was man so im Alltag macht, braucht, vom Arzt bis zum Tomate kann man drauf zeigen, damit man irgendwelchen Leuten sagen kann, was man will. Heute gibt es ja Google Translate, also da sehe ich auch gar keine Schwierigkeiten. Ja. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man Straßenschilder nicht lesen kann. Manchmal ist es so, dass man auch nicht weiß, ist es jetzt eine Tankstelle oder eine Apotheke oder, ne, ich bin jetzt. Aber so, das heißt, das hat überhaupt gar keine Sorge gemacht.
Nein, gar nicht. Also das ist ja auch nicht so in der Vorstellung für viele, die vielleicht nicht, also bei mir ist es so, ich fahre ja in so Länder und ich habe da ja, obwohl wir viel reisen, immer sehr an Schubkasten denken. Das heißt, ich fahre jetzt ins Baltikum. Die gehören ja seit, erschlagt mich, 91 ungefähr zur EU.
91, ja.
Das ist ja sicher alles schwarz-weiß da, ne? Die haben ja keine festen Straßen. Das ist, da habe ich wirklich manchmal, oder wie nach Rumänien fand, das war mit Dracula so, da ist auch die Fahrt mit Pferdekarren durch die Gegend.
Ich bin bei dir.
Erstaunlich tun sie es auch. Also in Rumänien fahren sie auch mit Pferdekarren durch die Gegend, das ist total spannend. Aber die Länder sind, also gerade was das Baltikum betrifft, und da noch spezieller Estland, da können wir uns in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Also Lettland war schon speziell. Auch bei der
Digitalisierung ist
total. Sowas.
Ja, ja. Da gibt's ja, ich habe ja irgendwie auch gerade mich mal, als ich so mit digitalen Nomadentum beschäftigt habe, da kannst du ja irgendwie online eine Firma gründen, teilweise solche Sachen. Das ist ja schon irre.
Genau.
Also die sind ja schon wirklich sehr
weit. Absolut, total. Da steht, in Estland ist im Grundgesetz verankert, dass jeder Bürger Zugang zum Internet hat. Und das ist ja einfach nur ein Mindset, was hier fehlt. Also unter Aufbau.
Hier gibt es bestimmt diesen Paragraphen auch, aber dann kannst du ja auch ein 56K-Modem anschmeißen.
Das ja,
du auch
genau. Nee, musst du per Fax, aber musst du das irgendwie...
Fax abrufen. Musst du beantragen, ja, genau.
Gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen auch immer noch. Schnelle Frage, Zeitzone?
Genau, war ganz spannend, wusste ich nämlich nicht, dieser ist nämlich osteuropäische Zeitzone. Das heißt, die sind eine Stunde vor uns.
Oh, Spaß.
Ja.
Das ist gut.
Genau. Das ist nämlich gut zu wissen. Das ist manchmal auch lustig. Also gut zu wissen, wenn man sagt, man unterhält sich mit Freunden.
Ja, ja.
Da gab es noch eine lustige Geschichte, dass ich morgens um 5 aufgestanden bin, weil ich angeln gehen wollte. Und dann bin ich so losgelaufen und dachte, ah, jetzt ist ja Die war gar nicht um 5, war kurz nach 6. Aber ich wollte dann um 7 Kumpel anrufen und hab dann angeklingelt und gesagt, um 7 ist der ja wach, aber bei dem war er erst 6. Ist auch nicht rangegangen.
Ja, genau. Nee, aber wollte ich ihn fragen, ob welches Vorfach du wählst, um da auf die Regenbogenforelle zu
gehen? Ja, genau, so ein bisschen quatschen, genau. was schön, denn da geht. Schön.
Wie ist es mit Kommunikation, wenn du das jetzt schon ansprichst? Hast du dir irgendwie vor Ort eine SIM-Karte besorgt oder gibt es da Roaming? Sind die da Teil unserer Verträge oder deines Vertrages
gewesen? Ja, ist ja EU-Ausland. Also von daher ist das normale Roaming je nach Vertrag mit drin. Ich mache es immer so, ich habe einen relativ großen Vertrag mit 50 Gigabyte. Und wenn das mit den Kindern, die gucken halt während der Fahrt, wir versuchen immer schon zu gucken, was runterzuladen. Ja. Aber dann buche ich halt für die Zeit für den Monat halt unlimited. Ja. Und das funktioniert ganz gut. Schön. Da wir ja nicht im sozusagen, wie heißt das bei meinem Vertrag, Drittland Roaming ist oder so, funktioniert das sehr gut. Und der Handyempfang ist auch meist wirklich top.
Ja, da sind wir wieder bei der Infrastruktur, die hatten wir eben ja schon.
Genau, richtig.
Wie ist es mit der Währung?
Euro.
Super. Ja, ist ja klar.
Das
ist
also macht das Reisen ja auch so einfach.
Ja, ja. Und ihr seid jetzt gestartet, habt euren ersten Stellplatz gefunden und dann geht's weiter.
Genau, ersten Stellplatz mussten wir mussten den erstmal genießen, weil das wirklich direkt hinter den Dünen so 50 Meter vom Strand weg war. Wir haben dann morgens einfach unsere Müsli-Schüsseln gepackt, haben uns an den Strand gesetzt und einfach so auf die Ostsee rauf geguckt. Und das darf man ja nicht unterschätzen, dieses Gefühl. Ihr kennt das ja sicher auch. Bei uns ist ja die Ostsee immer, man guckt ja nach rechts. Also immer gen Osten. Und das ist in Polen schon ganz spannend. Und das hat man ja, aber gut, in Mecklenburg-Vorpommern auch. Aber ich bin ja so ein West-Ostsee-Kind. Also bei mir ist ja Lübeck und dann fing die Ostsee an und man guckt halt immer Richtung Osten. Und das fand ich in Polen damals schon spannend, dass die Sonne eben dann von rechts nach links untergeht. Und das ist ja in Lettland und Estland geht die Sonne ja hinter einem auf und vor einem unter. Das heißt, wir haben ja die schönsten Sonnenuntergänge, die es sonst nur an der Nordsee gibt.
Das stelle ich mir so toll vor, weil irgendwie gerade aus, du hast gerade in den Dünen gestanden oder so. Magst du mal ganz kurz mal so einen Blick auf die Landschaft schmeißen, werfen mit uns? Das heißt also, ist es vergleichbar, dieser Strand da auf der Ecke, in dem du warst, so mit der mit der Topografie, sage ich mal, von der Ostsee, wie wir sie kennen? Oder ist es so, unterscheidet sich das so ein Stück weit? Die Sonne hast du gerade gesagt. Oder gibt es da irgendwas so vom Blick her, was so ein bisschen besonders ist? Also wo du sagst, so wow, also das hätte ich so nicht erwartet.
Ja, es finde ich relativ schwer zu beschreiben. Es ist so ein bisschen wie dänische Nordseeküste, aber eben nicht so, man hat nicht so große Dünen. Die Dünen sind nicht so tief, nicht so hoch.
Und das Wasser ist natürlich dennoch anders, ne?
Es ist immer da.
Ist ja auch wilder und ist immer da. Also die Ebbe und Flut ist nicht so extrem. Richtig. So. Es gibt so Abbruchkanten, so wie es man teilweise auch so bei uns hat oder sowas.
Ja, es gibt ein bisschen teilweise Steilküste. Dann hat man so ein bisschen, also nicht so extrem wie in Frankreich, wie man das am Atlantik hat, dass es eben immer so ein paar Meter runter geht, aber ich sag mal so 10 Meter vielleicht, wo man so ein bisschen runterläuft. Einen kurzen Dünenstreifen, der aber eben super, super wild ist. Also total schön, es ist so naturbelassen. Man muss ja mal überlegen, Lettland hat 1,8 Millionen Einwohner, also ungefähr 200.000 weniger als wir hier in Hamburg. Und
die meisten davon leben in der Hauptstadt, ne? Also ein Drittel leben in der Hauptstadt. Das ist ja auch krass.
Ja, absolut.
Also das heißt, das Land selber ist nicht so stark bevölkert generell.
Es sind schon immer überall Häuser, lustigerweise, aber die sind halt verteilter. Und es sind auch immer Menschen da. Die sind, ich würde mal sagen, so ein bisschen wahrscheinlich wie Skandinavien, ein bisschen mehr Naturvölker, die einfach mehr rausgehen als wir in Deutschland. Hängt sicher auch damit zusammen, dass eben in Lettland und Estland, wo wir jetzt waren, das aber soll ja in Litauen auch so sein, dass eben ja das Wildcampen erlaubt ist, außer eben in Naturschutzgebieten. Das war auch ein Grund für uns, eben da hinzufahren und uns das anzugucken. Aber man kann sich da hinstellen. Da, wo wir jetzt allerdings die erste Nacht standen, durfte man nicht. Da standen relativ viele, das haben wir dann auf dem Rückweg mitgekriegt. Wir haben nämlich auf dem Hinweg einfach nachts dieses Einfahrtverbotenschild gar nicht wahrgenommen, sondern das war nur so, wir müssen da und da und da lang. Und das war auf der Rückfahrt, haben wir dann nochmal geschlafen und da war der Platz bei Park4Night schon mit negativen Kommentaren belegt, also 3 Wochen später sozusagen. Und dann standen wir auch alleine da. War auch keiner da und hier mittlerweile gibt es diesen Platz auch
nicht mehr. Aber das ist auch ein guter Punkt, den du gerade sagst, man darf nicht parken. Also wir neigen ja dazu, irgendwie, dass wir vielleicht trotzdem noch wir propagieren das Wildcampen nicht, aber mein Gott, also wo kein Kläger ist, ne? Also das heißt, wir fahren das schon mal, gucken schon mal. Ich glaube auch, das geht, auch wenn man niemanden stört, passt das schon. Und man hat ja manchmal auch so Geschichten gehört, fahrt da bloß nicht hin, kommt Ticket, Leute kommen, klopfen oder sowas. Wie ist denn das da, wenn ihr euch irgendwo hinstellt? Also ist es dann schon so, dass es geduldet wird an einigen Stellen einfach so?
Ja, also ich denke, es wird geduldet. Wir haben eine Erfahrung haben wir gemacht, wo relativ spät abends ein Polizist kam. Mhm. Und gesagt hat, ihr müsst hier wegfahren. Unser Glück war, dass der andere deutsche Camper, der da stand, seine Frau aus Litauen kommt und Russisch spricht, weil dieser Polizist hatte sich geweigert, mit unserem Campingnachbarn ansatzweise Englisch zu sprechen oder so. Der wollte nicht und das war nur Russisch möglich. Und wir konnten halt die Kinder schlafen schon Karte ziehen. Und der hat gesagt, so, ihr seid aber morgen früh hier weg, sonst kostet es 300 Euro. Da wusste ich das halt noch nicht. Wir standen halt in einem Naturschutzgebiet, weil das Naturschutzgebiet halt da so Eicheln, das sieht aus wie so Eicheln halt auf so einem Schild. Das bedeutet halt Naturschutzgebiet. Und man durfte da auch stehen, aber nur auf dem Parkplatz. Dann gibt es halt einen Parkplatz, da passen drei Autos hin, das ist relativ schräg, da ist dann ein Plumpsklo, es ist auch eine Feuerstelle da mit, ich sag mal, so einem Feuergestell drüber, wo man einen Kochtopf oder einen Spanferkel ranhängen kann, wenn man als Obelix im Wald zieht. Das ist also alles schon immer vorbereitet da, dass man wirklich auch draußen da eine schöne Zeit haben kann, aber wir standen halt so da, wo es halt ein bisschen schöner ist. Und das ist dann wieder das Problem. Auch wie du sagst, so, ja, man versucht halt dann schon keinen zu stören. Unser Nachbar sagte, ja, das Lustige war, wir sind hier am Samstag angekommen. Der ganze Wald hier war voll mit Einheimischen. Ja. Die standen mit Zelten da, ein bisschen weiter stand noch eine Motorradtruppe, ein Wohnwagen stand hier vorne, wo ihr jetzt steht und all sowas. Und wir standen da halt am Montag. Und dann kamen da drei Autos und er sagt, ich vermute mal, dass irgendeiner gesagt hat, guck mal, da steht einer auf unserem, stehen welche auf unserem Platz,
fahr
da mal hin. Genau.
Also ich glaube, das ist nochmal ein Tipp, den ich jetzt ein bisschen für mich rausziehe. Das heißt also nicht nur diese Vorbereiten, wo fahre ich hin, sondern auch sowas bedeutenden Schilder, wo darf ich reinfahren. Genau. Also das ist gleich gar nicht so schlecht. Und dann kann man sich halt drauf einlassen. Notfalls zahle ich 300 Euro, wenn es mir das wert ist, aber kann man ja auch vermeiden. Also das ist ja
nicht ganz gut. Hm? Also ich glaube, da möchte ich mich auch nicht anlegen, wirklich mit dem. Also das war jetzt wirklich Glück, dass wir jemanden hatten, der übersetzen kann, weil ich hätte die Sachen zur Not gepackt und wäre sofort rausgefahren.
Na klar. Fahren ist ein ganz gutes Stichwort. Wie fährt man dort? A, Qualität der Straßen, B, Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer. Was finde ich was sind das für Straßen? Habe ich einen Standstreifen auf Verbindungsstraßen oder erklär mal.
Ja, die Straßen sind relativ spannend. Also man hat einmal, ich sag mal, innerstädtisch oder die Fernstraßen, nenne ich mal was, weil man hat keine Autobahn. Also das heißt, das Reisen ist relativ langsam. Ich würde jetzt mal behaupten, so wie wir das in Schweden auch hatten, 90 auf der Landstraße, 80, 90, je nachdem, was es ist. Aber das ist so die ungefähre Geschwindigkeit als Fahrer, sehr entspannt, finde ich. Finde Verbrauch mega. Gut. Und dann hat man eben schlechte Dorfstraßen mit Schlaglöchern und viel geflickt. Und wenn man die schlechte Dorfstraße vorbei ist, dann kommst du nämlich auf die Waschbrettpiste. Und das ist halt echt spannend. Waschbrettpiste haben wir 21 in Polen eigentlich so das erste Mal kennengelernt, dass ich dachte, in den Masuren, okay, das gibt's hier auch ab und an. Da waren es aber immer nur mal so 1, 2, 3 Kilometer. Und hier ist das richtig Strecke. Also dann ist, ich kenne das, also ein Freund von mir in Australien sagte, wir hatten eine Waschbrettpiste zur Farm, wo der gearbeitet hat, sagt er, mit 60 musst du rüberfahren, dann fliegt man oben über die Spitzen rüber und dann kann man einigermaßen komfortabel da rüberfahren. Also habe ich gesagt, okay, mit 20 fällt hier halt gefühlt alles auseinander, also sind wir da so mit knapp 70 rüber und das ist halt Fahren auf Glatteis. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber da freut man sich, wenn keiner entgegenkommt.
Kann man sich da irgendwie darauf vorbereiten? Also wenn du sagst, so, du kennst es aus Polen, dass man sagt so irgendwie, ich achte auf meine Reifen, die ich habe oder so. Oder ist es wirklich nur die Geschwindigkeit, die du drin hast?
Das ist ein bisschen die Geschwindigkeit. Also klar, abgefahrene, schlechte Reifen. Pech mit dem Stein kannst du immer haben. Wir fahren ja auch keine All-Terrain-Reifen, sondern ich habe so Ganzjahresreifen drauf. Und keine Probleme. Also
okay,
das geht gut.
Man kann also davon ausgehen, das heißt, idealerweise habe ich schon ein bisschen Erfahrung im Autofahren. Ne? So, das heißt, ich kenne das Fahrzeug, mit dem ich unterwegs bin, so, und ich muss davon ausgehen, dass die Straßen halt nicht in einem perfekten Zustand sind. Das ist nun mal so.
Ja, also auf jeden Fall, ich sag mal, zu den Spots, die schön sind. Wenn du die Landstraße nimmst und sagst, ich will jetzt Strecke von in Anführungsstrichen Großstadt zu Großstadt machen, dann sind die Straßen völlig in Ordnung.
Ich will mal ganz kurz vorgreifen. Hast du dann nach dem Urlaub festgestellt, dass irgendwie du Lackschäden hast oder irgendwas durch diese Straßensituation oder sowas, dass irgendwelche Split oder irgendwelche anderen Sachen deinen Lack geschädigt haben oder sowas?
Nein, nicht mehr als bei anderen Reisen auch. Okay. Das Einzige, was ich eben durch diese Waschbrettpisten festgestellt habe, dass ja wirklich überall der Staub durchkommt. Also das ist ganz witzig, weil ein bekanntes Pärchen ist gerade in Afrika unterwegs und die haben das natürlich in einer extrem, extrem, extrem Variante. Aber wir haben auch die Schiebetür aufgemacht und ich sagte, das ist ja lustig, genau auf Höhe des Türgriffs ist halt lauter Staub im Fliegengitter drin. Und wir haben halt bei uns im Küchenschrank, habe ich nur eine Durchführung nach unten gemacht, wo halt die Schläuche nur reingesteckt sind. Die sind nicht eingedichtet oder so, also da ist nichts drin. Und meine Frau macht halt unten den Küchenschrank auf und sagt, hier ist überall Staub. Was ist da?
Ich merke also gerade, dass deine Waschstraße sich richtig gelohnt hat. Es ist so gut, dass du es gemacht hast.
Ich hab ja nur von außen gewaschen. Genau. Und das war halt
Aber wie fahren die anderen? Was Henning auch schon fragte. Also das heißt, das ist ja das eine, wie du fährst, aber wie fahren die anderen?
Die anderen fahren total entspannt.
Ja.
Also die fahren wirklich defensiv. Da ist nicht, dass man sagt, es ist jetzt
Es ist nicht Italien.
Ist nicht Italien. Und in Albanien wart ihr, glaube ich, noch nicht unterwegs. Mhm. Das ist die absolute Oberkrönung. Also das ist, finde ich, so Albanien. Da fahren die ja einfach nur, da sind die ja völlig, völlig schmerzfrei. Aber wenn sie weggucken, haben sie dich gesehen, dann kannst du Gas geben, das habe ich festgestellt. Und ich finde, Portugal ist auch nochmal speziell beim Fahren, gerade bei den Kreisverkehren. Die fahren also Estland, Lettland sehr verhalten. Also da ist
nordeuropäisch halt.
Nordeuropäisch, genau. Understatement. Ein paar Ausreißer gibt es da immer.
Ach klar.
Aber witzig ist, bei der Landschaft, das ist eben viel. Also ein bisschen Düne, viel schöner Strand, viel Wald, was wirklich sehr an Schweden, an Skandinavien erinnert, was ja auch auf der Höhe ist. Also Tallinn zum Beispiel ist ja Höhe Stockholm, wenn man das so geografisch sich anguckt. Und diese Wege, die teilweise zu schönen Stränden, Stellplätzen, auch eingezeichneten Rastplätzen, nenne ich es mal, führen, das sind wie Panzerstraßen, manchmal, also wir haben das auf alten ehemaligen, hier genau, ja. Auf so ehemaligen Militärgeländen gehabt. Es sind Lochpisten, also schrecklichste Waldwege. Und wenn man sich da abends hinstellt und dann so halt ankommt, man wohnt dann ja so ein bisschen da für eine Nacht oder zwei, da ist richtig Verkehr. Und für die ist das völlig normal, für die Letten zum Beispiel. Da haben wir das mehr gehabt, dass die Straßen noch ein bisschen schlechter sind als in Estland. Und die fahren halt da rum, kommen abends an, dann steigen aus so einem alten 5er BMW, steigen da fünf, sag ich mal, Jugendliche, gucken sich den Strand an und düsen dann auch wieder los. Oder drehen noch mal ein paar Wheelies, hier nicht Wheelies, sondern ein paar Kreise auf den Panzerplatten. Das sieht man da öfter, dass die noch mal sehr heckantriebslastig unterwegs sind und da Spaß haben. Und genauso kommt aber dann nächsten Morgen zum Baden die Mutter mit dem Scharan und 8 tobenden Kindern da an. Also für die ist es völlig normal, wo ein Deutscher sagen will, das ist ein Abenteuer, da fahre ich überhaupt nicht hin. Also das ist schon etwas anders.
Cool. Wenn ihr nicht freigestanden habt, seid ihr sicher mal auf dem Campingplatz gewesen.
Genau.
Erzähl uns doch mal von den Erfahrungen dort.
Campingplatz, den ersten hatten wir südlich von Lipaja. Das war so schön in einem Wald versteckt. Da hat man wirklich war das wie so auf so einem Municipal-Campingplatz.
Hilf mal ganz kurz, Lipaja, wo liegt das?
Wie soll ich das sagen?
Wenn ich jetzt so diese Landkarte mir vorstelle, dann habe ich ja diese Länder, die dann irgendwie sich aneinander aufreihen. Genau. So.
Du kommst ja so Polen, dann hast du ja die kurische Nährung. Mhm. Dann ist ja das, was ist das da, Kaliningrad?
Kaliningrad, genau.
Dann kommt ein Stück, dann geht es so langsam wieder senkrecht nach oben, dann hat man Litauen. Und dann relativ nah an der Grenze, ich würde es mal sagen, 50, 60 Kilometer, wir sind nicht weit in den Süden gefahren, deshalb kann ich es nicht genau abschätzen, kommt halt Lipaja, also ist sozusagen am Anfang von Lettland, würde ich jetzt mal sagen. Und dann geht es halt ab da weiter in Norden.
Danke. Seid ihr an der Küste entlang gefahren oder seid ihr Richtung Riga oder wie seid ihr gefahren?
Genau, wir sind an der Küste Richtung Kap Kolka. Das ist so, wenn man gerade hochfährt, die Küste ist oben so eine Landzunge, so ein spitzes Kap halt. Und das Kap Kolka, da ist auch so ein touristischer Punkt, den sich ganz viele angucken müssen, wo auch viel Geschichte ist. Ich muss sagen, seit wir die Kinder haben, sind wir nicht mehr ganz so viel auf Sightseeing, sondern viel, wir sind mal da gewesen und wir können das später nochmal genauer machen. Das ist, wenn ich dran denke, oh, Riga war super, wir fahren morgen nochmal nach Riga, und dann die große Tochter schon, ich will nicht in die Stadt, Stadt ist total doof, das ist so langweilig. Das ist halt für Kinder leider nichts. Das ist immer ein bisschen schade. Aber wir waren auf Campingplätzen, darauf genau. Wolltest du ja hinaus. Erstmal waren wir im Süden auf einem, war wie gesagt im Wald, war so ein Pinienwald geführt ist. Also es war wie so ein Municipal in Frankreich. Toll. Genau, total toll. Es ist halt kälter da. Wir hatten Temperaturen während unseres Urlaubs, ich sag mal so zwischen 20 und 26 Grad.
Angenehm.
Für einen Hamburger mega.
Angenehm.
Nachts 15 bis 18 Grad. Man hat einfach gut geschlafen und es war nicht so dieses morgens aufwachen, weil ja um 6:30 noch 29 Grad irgendwie draußen sind. Das war sehr angenehm und ja, halt super schöner Campingplatz, wo man sich halt frei seine Stellflächen suchen konnte. Sanitäranlagen waren da ordentlich, sag mal, bisschen unter dem deutschen Standard, würde ich es jetzt mal nennen, was das Camping betrifft. Weil die Campingplätze gibt's wohl schon länger, aber die sind, wie sagten welche, die wir kennengelernt haben, die warten so auf den Schwung, der losgeht.
Mhm.
Also dass mehr Camper kommen, mehr investiert werden kann. Mhm. Und den nächsten Campingplatz, wo wir dann für ein paar Tage eingebucht waren, war zwischen Kap Kolka und Riga, auch auf dieser Landzunge an der Riga Bucht, die auch nochmal super speziell ist, weil man da wieder so den Blick nach Nordosten hat, von der Ausrichtung her, und das eben so ein Brackwasser ist. Kommen halt die Flüsse, strömen da rein, man hat eben so ein bisschen super flaches Wasser, man kann ganz weit reingehen, es ist eine super tolle Stimmung da, da zeige ich euch nachher auch nochmal Bilder, das ist einfach traumhaft.
Ganz kurz für euch, ja, die ihr zuhört, wenn wir dürfen, werden wir auch davon Bilder bei den im Instagram zeigen, bei The Camperman, da könnt ihr dann auch nochmal mitreisen sozusagen, weil ich glaube, das muss man auch sehen und nicht nur hören, aber
definitiv.
Packen wir was rein.
Also es ist so ganz spezielle Stimmung, da war ein sehr schöner Campingplatz, die sich super Mühe gegeben haben, wo ich da saß und dachte, so würde ich einen Campingplatz machen, wenn ich den mache.
Hattest du dein Surf-Equipment dabei?
Nein. Ich surfe ehrlicherweise nicht mehr.
Aber das klingt so ein bisschen danach, wenn da so eine Strömung kommt, wenn es flach ist oder so, was sicherlich auch ein Revier sein könnte für Kiten, für Surfen, für irgendwas. War das so oder war das eigentlich gar nicht so ein Gebiet dafür?
Es war viel Sub, Stand-Up-Paddling. Okay. Wir hatten gar keinen Wind da, als wir da waren. Es war nämlich ungefähr eine Woche, bevor wir da angekommen sind, war ein ziemlich heftiger Sturm da. Der hat da ordentlich gewütet. Das war ganz witzig, weil ein Bekannter war nämlich nördlich von Lipaja, wo wir die erste Nacht verbracht haben, sagte, da standen wir auch, da bei dem Boot. Und dann hat er ein Foto geschickt, wo so ein altes Holzboot auf dem Strand halt war.
Mhm.
Und da sage ich, nee, das ist hier komplett im Sand verschwunden. Also man sieht dieses Boot noch, aber das ist weg. Also es war so ein altes Fischerboot oder sowas. Und da hat der Sturm ordentlich an der Küste genagt, da war ganz viel weggebrochen, da waren unheimlich viele Sandsäcke noch. Mhm. Aber an dem, also wo wir selber waren, da war eigentlich kein Wind, das war wirklich Badewanne. Und dieser Campingplatz, wo wir waren, der war total toll, die hatten ein altes Segelboot, das haben die umgebaut zu einem Apartment, die haben einen alten russischen LKW umgebaut zum Apartment, die haben so ein Holzfass umgebaut, die haben wie so eine Barkasse umgebaut als Apartment. Dann haben die so Steghäuser gehabt, wo man drin gewohnt hat, direkt am Wasser. Also hast Arm ausgestreckt, hast was fallen lassen, ist in die Riga Bucht gefallen. Man kam da an, überall waren Lagerfeuer an, weil es das Thema Mücken ja auch wieder, also da hatte ich echt Angst vor, dass wir da hochfahren und eben von den Mücken aufgefressen werden. Da sagten uns aber ein paar nette Esten, die wir kennengelernt haben in Lettland, das ist so die erste Generation der Mücken, die sind echt aggressiv. Und dann, je weiter die Generationen fortschreiten, umso entspannter werden die Mücken. Wir hatten auch Mücken da, aber es war völlig im Rahmen. Also abends einsprühen, dann mit den normalen Mittelchen, die man auch bei uns nutzt, da brauchen wir jetzt keine besonderen Sachen.
Praktische Punkte zum Campingplatz. Ist es so, dass diese normalen CE-Steckdosen da überall sind oder ist es normal Schuko oder wie läuft das da?
Schuko. Also CE ist ja, glaube ich, ist das so eine Erfindung der Deutschen, die das irgendwie haben müssen? Also es ist auf einer halben Welt.
Also Adapter mitbringen und dann geidert.
Ja, also wenn man eben normaler Schuko passt fast überall. Mhm. Wir haben auch einen Adapter dabei, wenn das mal sein muss, weil beide da sind. Aber eigentlich haben alle normalen Schuko dabei. Mhm.
Und Gasflaschen, ganz normale, die du auch in Deutschland kriegst wahrscheinlich, ne?
Wir haben kein Gas an Bord, deshalb kann ich das gar nicht so genau sagen, aber das, was ich gesehen habe, würde ich sagen, ja.
Standard. In Italien und Frankreich hast du, oder Spanien hast du manchmal die anderen Systeme oder andere Adapter, dafür habe ich Adapter immer dabei an Bord gehabt, sodass ich dann irgendwie auch dann deren Flaschen nutzen konnte oder sowas. Aber weil ich genau vor so einer Situation oft stand, frage ich immer sowas nach.
Ja.
Ich, so, ich kann nicht kochen, so darum. Ist irgendwie easy und auch da bei dem cooler, also der Platz klingt ja schon geil mit den ganzen Apartments, die du da
hast.
Der Platz selber auch so für euch? Also habt ihr auch da genug Platz gehabt? Irgendwie ist es ein schöner Ort gewesen, um da auch zu sein?
Absolut. Also wir waren drei oder vier Nächte da.
Wow.
Weil das einfach so kurz ankommen und für die Kinder ist das. Also unsere Kinder finden das schon, gerade die Große, ich will meine Freundin finden zum Spielen. Super süß. Die haben, also in Deutschland habe ich das ewig nicht gesehen, die haben da Stelzen gehabt.
Ja.
Da habe ich ja punkten können, ne? Dann kamen die ganzen Leute, haben alle sich diese Stelzen geschnappt und ausprobiert, auf Stelzen zu laufen. Könnt ihr auch Stelzen laufen?
Ja, klar.
Du sagst ja, ja, klar, wenn du das da siehst. 90% der Leute können das nicht. Und da konnte ich natürlich bei meiner Tochter richtig punkten, als ich einfach rauf und losgelaufen bin auf diesen Stelzen. Weil man muss es halt einmal wissen, dass man so ein bisschen, also eigentlich ja mit den Armen läuft und die Füße nur hinterherzieht. Ja. Und die haben Stelzen da, die haben Spiele da gehabt. Man konnte in die Rezeption, die einfach nur so eine auf Stelzen so ein Reetdach, rundes Reetdach hatte, konnte man reingehen, sich Bälle ausleihen und Schläger hier für Tennis oder Beachball.
Aber habt ihr denn auch für euch, also du und deine Frau, habt ihr denn auch so die Kinder, klar, sind versorgt mit diesen ganzen Sachen, aber habt ihr doch das Gefühl gehabt, super, habt Spaß, Kinder. Habt ihr denn auch Spaß gehabt für euch denn so als Paar, wenn ihr dann unterwegs
seid? Ja, definitiv.
Ja?
Weil die Kinder ja beschäftigt sind.
So, und das heißt, ihr konntet euch um eure Sachen kümmern. Gab es da auch ein bisschen Attraktion für Erwachsene oder ein gutes Restaurant? Irgendwas?
Ja, ein Restaurant war da auch. Also es war auch wirklich okay. Also dazu muss man sagen, dass das Essen gehen im Baltikum für uns einfach genial war. Also wir haben nicht einmal schlecht gegessen. Und die Preise, dadurch, dass die Lohnkosten nicht so hoch sind, geht man halt auch als vierköpfige Familie. Also wir haben mittlerweile schon immer, dass jeder sein Menü hat. Also es essen auch vier Leute da. Also das Teuerste, was wir bezahlt haben, waren 73 Euro. Und davon zeige ich euch mal Bilder. Das könnt ihr auch gerne posten. Das ist, da legt ihr die Ohren an. Also das ist
Mal ganz kurz zur Kulinarik. Du hast uns was mitgebracht, so scheint ein typisches Getränk aus der Gegend zu sein. Das ist so eine braune Flüssigkeit. Erzähl doch mal.
Genau, das nennt sich, in Lettland sagen die Kvass, also K-W-A-S-S. Und das, was ich jetzt hier mit habe ich in Estland gekauft. Das halt, nennt sich Kali. Und das ist so, ja, ist dort in der Region halt scheint jeder so seine wie sagten wir jetzt hier nicht, das Malzbier zu brauen. Ja, ja. Sowas in der Art ist das. Und es schmeckt jedes Mal immer anders. Und wir können das auch gerne mal verkosten. Dafür habe ich es mitgebracht, weil wir fehlen eben noch ein, dass ich im Keller noch diese ordentliche Pulle von diesem Malzbier habe. Und das ist im Sommer, gerade wenn es warm ist, wird das halt statt Bier oder anderem getrunken. Und lustigerweise auf so Stadtfesten oder in der Stadt sieht man, die stehen wirklich mit Wagen und Zapfanlage da und das wird halt vom Fass.
Ist es ein Getränk, was auch Kinder trinken? Also das ist, oder ist es eher ein Erwachsenengetränk ohne Alkohol?
Ja, ich würde sagen, Kinder mögen es nicht aufgrund des herben Geschmacks. Mhm. So. Also ich glaube, dass Kinder auch Malzbier trinken, ist eher, müssen die mögen. Ist jetzt halt keine Brause. Ne?
Aber wenn das Essen so gut war, habt ihr denn selber gekocht?
Ja, also wir waren aber allerdings selten so viel essen im Urlaub wie in dem Urlaub.
Ich frage deshalb wegen dem Einkaufen. Also das heißt, also, wie versorgt ihr euch da, wenn ihr denn da seid?
Ja, wie in Deutschland. Das ist,
da fährst, meine
fährst du zum, genau, fährst du zum Discounter, den man auch selber kennt.
Mhm.
Ich weiß ja nicht, wie ihr das
handhabt. Aldi ist alles da wahrscheinlich, ne? Also keine Ahnung, sowas oder Vergleichbares wahrscheinlich.
Ja. Also wir haben halt den mit diesem L, fängt der ja an.
Ja, Lidl.
Genau, Lidl. Und was ich herausgefunden habe, dass man ja, ich bin da ja wieder so ein Sparfuchs, wenn man die Lidl-App auf die Landessprache umstellt, sammelt man eben die Rabatte auch in dem jeweiligen Land und kann die Angebote
übernehmen. So, neuer Tipp, immer auf die Landessprache und an den Bildern erkennen, welches Produkt ihr kauft, nicht am Namen mehr.
Richtig, genau.
Wie bei dem Pointed-Buch.
Absolut.
Das schließt sich der Kreis.
Das ist auch, ihr kriegt auch überall auf der Welt, kriegt ihr auch Schinken aus Seevetal, das ist kein Problem. Selbst in Rumänien haben wir im großen Discounter Schinken aus Seevetal kaufen können. Aber was wirklich sehr besonders ist, die lieben Rabattkarten da. Also wenn man in den örtlichen Supermarkt fährt, und das, dadurch, dass ich ja wieder so ein Sparfuchs bin, weil es sowas betrifft. Also irgendwann habe ich mal angefangen, sag ich mal, die ganzen Punkte zu sammeln und das ist wie eine Sucht geworden. Geht man halt rein und sieht dann irgendwie, also das Kilo Mehl kostet 2 Euro. Lebensmittel sind dort ziemlich teuer, also wesentlich teurer als in Deutschland, was ja jetzt nicht so schwer ist, weil Deutschland ja immer relativ günstig war oder ziemlich günstig im europäischen Vergleich, was Lebensmittel betrifft. Aber dann sieht man, Achtung, mit Rabattkarte oder mit Discountkarte, das kann man ja, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, das habe ich mir nicht gemerkt, kostet das halt nur noch 1,40. Hm. So, dann sind wir durch den Supermarkt, meine Frau halt mit Kindern einkaufen und meine Frau, das sind irgendwie, die mögen sich nicht so. Ich gehe super gern mit meinen Kindern einkaufen, weil die sich auch was aussuchen dürfen. Aber die war relativ gestresst und ich bin trotzdem mit dem kleinen Kind auf dem Arm los und habe erstmal den Infoschalter gesucht, wo ich denn jetzt so eine Kundenkarte herkriege. Weil bei den Preisunterschieden. Dann hat er mir auf Englisch ging das ein bisschen mit Hand und Fuß, hat er erklärt, er hat keine Kundenkarten mehr, aber ich soll doch einfach an der Kasse jemanden fragen, ob er nicht seine durchziehen kann dafür. Das haben wir dann auch gemacht. Wir hatten einen Einkauf von 83 Euro und haben 17 Euro gespart. Hm. Also wir hätten fast.
Das ist ein super Tipp. Das heißt also auch da, erstmal, finde ich, kannst du auch mit den Leuten dadurch in Kontakt kommen. Man hat irgendwie so, Mensch, kannst du mal oder sowas. Man muss, wie heißt es immer so schön, wer Vögel will, muss höflich sein. Das
ist ja, genau.
Genauso. Das heißt, man kommt mit den Leuten, man versteht, wie das System da funktioniert und so. Und man kann noch ein paar Euro sparen.
Genau.
Und das dann für den Kindern wieder mit Spielzeug irgendwie vergüten oder sowas.
Und das ist bei vielen Sachen so. Wir waren auf der Rückreise in Lipaya nochmal im Sushi-Laden und da ist dann auch wieder mit der örtlichen Karte gibt es 10%. Auf Sushi, weil große Tochter steht auf Sushi, muss Sushi gegessen werden.
Witzig.
Und so habe ich dann halt immer mehr Rabattkarten da auch gesammelt, weil das, also ich finde, bei solchen Preisunterschieden kann ich nicht einfach da vorbeigehen.
Du bist ein richtiger Sparfuchs, ne?
Ja, das Leben ist nicht günstig, ne? Und ich möchte weiter in Urlaub fahren. Also was das betrifft, ja. Also ich denke immer, wenn ich es nicht mache, verschenke ich was.
Okay, aber was kostet so ein Campingplatz? Also wenn du jetzt irgendwie da hingehst auf diesen schönen Platz, von dem du der klingt ja wirklich toll. Also ja. Aber was kostet sowas?
Der ist nicht teuer. Also wir waren da etwas unter 30 Euro nachher. Ich kann das gar nicht so genau sagen, weil wir uns dann noch zweimal einen Sub für die Große ausgeliehen hat. Die hat dann da Freunde gefunden. Die haben dann da gespielt auf den Subs und da kein Wind, kein Wellengang. Die haben da wirklich in der Badewanne schön vor sich hingepaddelt, Spaß gehabt. Man kann da 300 Meter rausgehen, das geht bis zur Hüfte. Es war Ostsee warm halt, ein bisschen wärmer, weil es ja die Riga Bucht so ein bisschen flacher da ist. Also war wirklich schön.
Aber lass mal meinen inneren Ackerbus anschmeißen. Wenn ich jetzt mir irgendwie vorstelle, du essen gehen ist relativ günstig, kriegst du super Portionen. Einkaufen mit Rabatten ist auch relativ günstig. Campingplatz ist relativ günstig. Wie ist mit Sprit? Auch relativ günstig?
Ja, einiges günstiger.
Eigentlich ist es ein günstiges
Man muss die Rabattkarten wieder nehmen, ne?
Aber,
mit der Lidl-App.
Aber eigentlich ist doch ein relativ günstiges.
Ich kenne da so einen Flo, der macht das immer.
Günstiges Reiseland, oder?
Ja, also in Summe war bei uns wieder, es war kein günstiger, also der Urlaub hat schon Geld gekostet, aber wir haben auch sehr viel dafür bekommen, ja, günstiges Reiseland.
Fährfahrt ist mit das teuerste, klar, aber eben halt dafür sparst du Sprit oder sowas, also man kann, also wenn du das mal vergleichen würdest, du hast auch erzählt, du warst in Frankreich, du warst in Portugal, du warst schon in vielen Plätzen Europas oder sowas und in so einem europäischen Vergleich, ist es ein günstiges Reiseland?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und wenn du jetzt sagst, deine Große hat, wie groß ist die Große?
Die wird 9, also ist 8.
Ja, genau. Hat Freunde gefunden. Ich kenne das ja nun selber auch. Man fährt irgendwo hin und dann ist man ja auch ein bisschen auf Gedeih und Verderb davon abhängig, welche Sprache dort gesprochen wird und vor allen Dingen, wer reist dort. Welche Nationalitäten trifft man auf diesen Campingplätzen?
Man trifft viel Letten und Litauer. Ein paar Esten waren da unterwegs und dann sind auch relativ viel Deutsche. Mhm. Also es ist ja nicht relativ, es ist ja, genau, wie ich sage, relativ, weil es ist nicht voll da, es ist total leer. Mhm. Es sind wenig Leute da, aber dann eben in der Masse sind viele, viele Deutschsprachige auch dabei, wo ich dann sage so, da Freunde zu finden ist nicht das Problem.
Schön. Also
und da ist auch wieder, wie in anderen Ländern, den einen Jungen, mit dem die dann halt gespielt haben, der war halt mit seinem Vater, der aus Lettland kommt, und die leben halt in Deutschland, die waren dann halt sozusagen wieder in Heimaturlaub von Papa gefahren. Cool. Und das funktionierte ganz gut.
Okay.
Aber es ist, wie gesagt, leer.
Ja.
An den Wochenenden ist voll, da kommen sie alle aus ihren Löchern gekrabbelt und wollen raus in die Natur, was ich total schön finde. Und in der Woche wird es dann wirklich schlagartig leerer und das sind noch so ein bisschen, ja, Individualreisen finde ich falsch, aber es sind Leute, die schon ein bisschen spezieller gucken, wo ich hinfahre.
Ja, ja.
Ist halt nicht so der konsumige Campingplatz oben in Dänemark.
Du hast mich sofort gehabt mit nicht so voll und du kannst frei stehen, wenn du dich ein bisschen, also sowieso ja, ja immer an die Regeln hältst, aber wenn du darauf achtest, dass du nicht unter der Eichel stehst.
Genau.
Ja, ja, ist doch perfekt. Aber wir wollen ja noch ein bisschen weiter. Ne?
Ja, also genau. Du musst weiter, es ist wirklich so viel zu erzählen. Ja, das ist
toll, das ist toll. Du sagtest ja, Riga war für die große nix. Riga lassen wir jetzt mal links liegen.
Halt, eine Frage.
Ach so, sorry. Nee,
Riga, eine Frage.
Ja.
Es gibt einen Prominenten, den ihr alle kennt, der aus Riga kommt. Einer der bekanntesten Deutschen eigentlich, der aus Riga kommt. Habt ihr eine Idee?
Ja, ich vergessen, wenn du sagst, würde ich sagen, ja, oh.
Heinz Erhardt.
Ja.
Heinz Erhardt.
Stimmt, der ist ja geboren.
Aus Riga ist auch zur Schule gegangen und die hatten da einen Musikhandel oder sowas, in dem er gearbeitet hat, tatsächlich auch in Riga und sowas. Das ist ganz verrückt eigentlich. So, dass irgendwie, ich habe als Kind Heinz Erhardt geliebt und dann, das war das erste Mal, dass mir der Name Riga, ich dachte als Kind, das gehört zu Deutschland, weil das ja der deutsche Humorist ist. So. Mhm.
Nee, aber die haben ja eine ganz deutsche, ganz lange und deutsche Siedlergeschichte, das Baltikum. Das 1912, sagt man in Estland
also die Zeit, ne, ja, wo auch Deutsch gesprochen wurde dort, genau, ja, genau.
Und Heinz Erhardt wurde 18 geboren, glaube ich, ne?
Irgendwie so um den Dreh herum.
Ja, ja. Ich glaube, er sagte ja, er wurde an einem eisigen Tag geboren.
Sieht man dann
noch so? Indem er morgens auf dem Eis, weil die Wasserleitung in seinem Dorf gefroren war, wo man Schlittschuh laufen konnte, er aber an diesem schönen Ereignis nicht teilnehmen konnte, weil er erst abends geboren wurde.
Ja, so präzise war der Heinz Erhardt.
Aber wir sprechen eine Sprache. Das ist irgendwie so witzig, weil irgendwie tatsächlich irgendwie, dann habe ich mich irgendwie aufgrund des Gesprächs auch nochmal ganz kurz mit Riga beschäftigt und sowas. Du warst jetzt nur einen Tag da.
Aber, wir waren zwei Tage, weil es wirklich so, also war toll.
Das wollte ich wissen. Das heißt, also ist es schon so irgendwie so eine typische Ostseestadt mit den vielen Altbauten, die dann irgendwie so besonders rausgeputzt sind nach dem Fall der Mauer, nach dem des Eisernen Vorhangs? Mhm. Oder ist es schon, also was ist das Besondere an Riga? Nur ganz kurz, dieser Zwischenschwenk.
Also wenn ich sage, Besondere an Riga sind die Markthallen, weil es sind die größten Europas. Ganz toll. Also war wirklich ein schöner Tag, da einzukaufen. Die haben auch sonntags auf und man kann sonntags bei den Markthallen gratis parken. Also sonntags in Riga kann man sowieso gratis parken. Das ist immer ein ganz netter Tipp, weil auch mit dem Camper kann man dann da ganz gut stehen. Dann ist die Altstadt super schön, total toll, kann ich nur sagen, jedem guckt nach oben, weil ich bin auch, man geht durch die Straßen und guckt, hat so seine Guckhöhe, guckt nach oben, ihr seht die
oben, ne? Du bist ja eh schon oben.
Ich bin schon ein bisschen oben, aber man muss noch höher gucken in die alten Kontorhäuser, die Lagerhäuser, da entdeckt man vieles. Schön. Die Altstadt ist gut an einem entspannten Dreivierteltag zu begehen und anzugucken. Das fand ich ganz schön. Da wir lange in der Markthalle waren, haben wir das mit den Kids nicht ganz geschafft, sondern sind nächsten Tag nochmal rein. In der Nähe von Riga gab es einen schönen kleinen Campingplatz, perfekt für Kinder mit freilaufenden Kaninchen, allem drum und dran. Also so ein bisschen Hippie-Kommunen-mäßig. Jeder kann sich hier was nehmen aus dem Kühlschrank oder wieder reintun und total nett gemacht. Und dann sind wir eben nachmittags nochmal nach Riga, haben da fußläufig gut anzugucken. Auf den Kirchturm gehe ich, glaube auf den Domturm kann man, wenn das jetzt der Domturm ist, super 360-Grad-Blick über die Altstadt von Riga. Mhm. Das war wirklich sehr schön.
Ach, toll. Ich wollte das jetzt nicht so wegskippen. Ich habe nur ein bisschen auf den Tacho geguckt und wir haben ja noch ein Reiseland vor uns.
Ja.
Es ist in großen Städten ja häufig auch so das Thema, dass dort vielleicht auch Kriminalität ein Thema ist und man hört das ja hier und da mal. Wie war das auf deiner Reise durch Lettland?
Haben wir auch, wie auf all unseren Reisen, wir haben noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Also Klopf auf Holz.
Ja.
Wirklich, uns wollte noch keiner ans Auto oder hat bestohlen oder was auch immer. Also wir haben bis jetzt immer Glück gehabt.
Aber nee, weil mir ist es vorgekommen, als ich in Schweden war und dann wurde mir halt gesagt, wenn du in ein paar große Städte fährst, lass bitte einen auf dem Parkplatz im Auto, weil sich da gewisse Truppen drauf spezialisiert haben, die Autos dann halt auch aufzumachen. Mhm. Manchmal hört man ja sowas und ich bin Freund von so einem Netzwerken, aber es ist ja sehr schön zu hören, dass das da nicht so
der Fall ist. Da habe ich nichts drüber gehört und wir haben halt ganz normal, ich parke jetzt nicht in der hinterletzten Gasse, also es ist auch wieder Bauchgefühl, wo mache ich mein Auto hinstellen. Und wenn ich direkt gegenüber von der Markthalle, wo viel Trubel ist, gut, da kann auch einer einbrechen, aber es ist, wenn sich da einer zu schaffen macht am Auto.
Ja, das wissen wir alle. Aber hätte ja sein können, dass man da irgendwelche Geschichten gut.
Speziell nicht.
Nachdem wir jetzt im Schweinsgalopp durch Riga gefahren sind, sorry Gerd, ich fahre jetzt nicht so
weit. Alles gut.
Fahren wir jetzt noch ein bisschen weiter gen Norden.
Genau. Ne?
Und zwar nach Estland.
Richtig.
Erzähl mir, erstmal interessiert es mich, weil wie kommt man, ich greife ein bisschen vor, wie kommt man da wieder zurück? Fährt man dann von Tallinn runter? Also sprich, ist die Fährverbindung da oben auch oder muss man wieder zurück, seit den Ring gefahren?
Nee, man muss zurück. Also entweder fährst du dann Helsinki-Travemünde, das geht, aber dann von Tallinn nach Helsinki, die Fähre ist, glaube ich, auch nicht ganz günstig. Ich hatte geguckt, ob man einen Tagesausflug nach Helsinki macht. Uns lief aber die Zeit weg, weil man konnte, es war halt so schön schon in Lettland und irgendwann war so ein bisschen, dass wir bei Riga waren und ich zu meiner Frau, ja, wir wollen ja noch ganz in den Osten rüber und dies und das und jenes. Und dann sagt sie, ja, guck mal auf die Uhr, das schaffen wir alles nicht. Also ich habe ja auch ganz optimistisch 3 Wochen, guck dir die Länder an, die sind wirklich nicht groß. Da fahren wir in 3 Wochen, fahren wir da durch. Haben wir natürlich nicht geschafft, weil wir uns auch Zeit gelassen haben. Wir waren vorher noch, Ventspils haben wir auch komplett übergangen. Das ist nochmal eine schöne Ecke, kann ich auch empfehlen. Kleines, niedliches Städtchen. Und dann, ja, nach, also man fährt auf jeden Fall wieder zurück. Also wir sind dann hoch, Tallinn war weitester Punkt entfernt.
Ja.
Und dann sind wir ganz wieder zurück nach Liepāja, um dann mit der Fähre nach Travemünde zu.
Wie lange habt ihr gebraucht, wenn man jetzt das mal so nachreisen wollen würde, von Tallinn runter bis zur Fähre? Was hat das gedauert?
Das kannst du an einem Tag fahren.
Ja.
Okay. Also das ist wirklich nicht weit. Das sind, glaube ich, 400-500 Kilometer. Das ist ein bisschen längerer Tag, weil man ja nicht so schnell fährt, keine Autobahn.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall zu schaffen.
Mhm. Und die Fähre legt dann wann ab?
Auch wieder abends gegen 22 Uhr war das, glaube ich.
Genau. Aber jetzt sind wir gerade erst oben
angekommen. Genau, wir wollen jetzt nach Estland fahren. Bevor du ganz zurückfährst, nee, schon wieder mit
ich,
uns.
Sorry, manchmal vergisst man das und ich habe so ein paar Vorträge gehört und da dachte ich auch immer, wie würde ich denn so eine Reise planen? Weil wenn du durch solche Länder fährst, ist natürlich immer die Frage, wie komme ich rein, wie komme ich wieder zurück?
Genau.
Und du sagtest ja, möchtest nicht durch Litauen fahren, sondern ich nehme eine Fähre. Gibt es da ein Netzwerk? Deshalb habe ich gefragt.
Genau. Ja, ich finde eigentlich auch immer zurückfahren, finde ich unsexy.
Irgendwie ein bisschen doof.
Total, ne? Blöd.
Ja. Ja, aber es ist halt jetzt dann über Helsinki zu fahren, war nicht die Option. Nee.
Wobei das tatsächlich manchmal ganz schön ist, ne, wenn man die Möglichkeit hat, so eine andere Route zurückzunehmen. Aber jetzt gerade mit 2 Fährverbindungen wären es denn da gewesen. Einmal rüber und dann nochmal irgendwas.
Ja.
Das ist schon anstrengend. Das wäre, glaube ich, das wäre mir auch zu viel.
Ja.
Aber trotzdem, hast du auf der Rückfahrt, also nochmal immer wieder dieses Hin und Her, auf der Rückfahrt habt ihr euch da noch andere Sachen im Zwischenstopp angeguckt als auf der Hinfahrt? Habt ihr das genutzt, diese Rückfahrt?
Auf jeden Fall. Mhm. Doch, die haben wir nochmal genutzt. Das kann ich aber gleich erzählen.
Mhm. Wenn wir zurückfahren. Genau, jetzt bleiben wir mal ein bisschen in der Reihe. Genau. Wir sind jetzt, wir kommen jetzt nach Estland. Erzähl mir. Merkt man das?
Ist total. Dann,
ja,
okay. Ja, ist ganz witzig. Also man fährt erstmal, das ist auch so wie durch schwedische Wälder fahren. Also wir waren in Schweden nur bis, das ist den meisten wahrscheinlich ein Begriff, deshalb nehme ich den Vergleich gerne.
Ja.
Aber man fährt unheimlich lange Landstraße an Nadelwäldern vorbei oder durch einen Nadelwald.
Irre, genau. Also es ist irre. Und dann fährst du und bist du quasi gefühlt 3 Stunden unterwegs und hast nichts anderes gesehen als Bäume.
Genau, so ein sonores Fahren. Und dann, das war ganz witzig, weil wir sind dann Richtung Pärnu gefahren. Ich würde mal sagen südliche Große.
Das hat nichts mit dem Anis-Getränk zu tun.
Nee. Und dann auf einmal kommen Elchbilder auf der Straße. Dann ist so Leitstraße, ganz viel bemalt, die Straße wird groß, Zäune seitlich von der Straße. Das ist wie, als wenn man in so ein Wildtiergehege fährt. Genau. Wir haben ganz komisch geguckt, so wie Henning gerade.
Ja.
wo fahren die jetzt hin? Nein, wir fahren nicht in die Savanne zum Löwen gucken, sondern da wird massiv vor Elchen gewarnt, mit Schutzgittern, mit Zäunen an der Straße, mit so Treppen, wo sie eingefangen werden, also wie so Krötenfangstreifen so ungefähr, aber für ein bisschen größere Tiere.
Mhm.
Und meine Frau war gleich hellauf begeistert und sagte, ich will einen Elch sehen. Und dann, ja, wird die Straßen werden ein bisschen besser. Also auch die kleinen Wege in Estland. Und ja, von den Häusern her verändert sich gar nicht so viel. Dann sind wir nach Pärnu gefahren und Pärnu ist so eine kleine Perle, würde ich sagen. Die haben einen touristischen Strand, die haben super schöne Holzhäuser in der Stadt. Es ist alles sehr gepflegt und sehr modern, so wie Estland gegenüber Lettland auch ist. Und selbst Tallinn sagen ja viele, das ist so das Silicon Valley von Europa. Also die sind sehr modern. Da waren wir eine Nacht und sind von da aber weiter, weil also alle, die ich gesprochen habe, schwärmen ja von Saaremaa, von der kleinen mittelgroßen Ostseeinsel, die im Westen von Estland liegt. Und da habe ich gesagt, dann müssen wir da rüber uns das angucken. Und dann sind wir da abends noch rüber mit der Fähre. Das bucht man alles mit dem Handy. Zack, mit dem Handy gebucht, drauf, 20 Euro Fähre rüber. Und man fährt ja nicht gleich nach Saaremaa, sondern man fährt ja erstmal nach Muhu.
Ja, Muhu ist mir natürlich
Muhu, Muhu, genau. Da sind wir auf die kleine Insel, die vor Saaremaa liegt, gefahren. Und von Muhu kann man halt mit der Brücke rüber nach Saaremaa fahren. Da haben wir aber auf Muhu haben wir uns einen kleinen alten Yachthafen gesucht, haben dann die Fischer vor Ort gefragt, ob wir hier eine Nacht stehen können. Das war allerdings, wie du sagtest, Gerd, mit Händen und Füßen, weil Englisch war da nicht so. Mhm. Den ersten habe ich gefragt, so hier, wir schlafen Kinder. Und der sagte nur Chef, Direktor und zeigte aufs Meer. Also Direktor war noch draußen mit dem Boot am Angeln. Und Direktor kam dann irgendwann rein und dann sagte die nette Direktorin, die es dann war, das ist kein Problem. Und es ist wirklich, es ist ein alter Fischerhafen gewesen, ein ganz kleines Hafenbecken mit lauter kleinen, ich sag mal, Ruderbootgröße. Schön. Da lagen noch Eisenbahnschienen, dann standen auf so einer Kuh. Nee, das war gar kein, das war eine Ziegenweide. Eine Ziegenweide, Kuhweide gemischt, so war das, genau. Das war eine Kuhweide, da standen so lauter alte Fischerboote, die aber relativ groß dann eben waren, aber die gar nicht mehr benutzt wurden. Und nebenan war so noch so eine Ziegenherde, die morgens, als wir aufwachten, da ums Auto lief, also es war mehr auf Muhu.
Also ein großes Hallo für die Kinder wahrscheinlich auch gewesen.
Genau.
Ne? Das sind aufzuwachen in so einer Ziegenherde.
Ja, ist wir saßen auf so einer Decke mit unseren Müsli-Schalen wieder und die Ziegen rannten dann so mehr, also ziemlich scheu um uns rum. Und da ist auch ganz kleine, verwinkelte Straßen. Ich würde das so ein bisschen wie so Südengland. Wart ihr in England schon mal? Klar. Da so kleine Steinmauern, super enge Straßen. Das ist so fährt man dann da durch die Gegend.
Und einspurig?
Einspurig. Mhm. Also wenn da irgendwie, ja, ist zum Glück keiner entgegengekommen. Es ist ja relativ leer. Estland als nice to know 1,3 Millionen Einwohner, also noch weniger als Lettland. Mhm. Und landschaftlich sehr schön. Was auf, war das jetzt auf Muhu oder auf Saaremaa, gibt es noch Meteoritenkrater. Da sind 8 Meteoriten vor ziemlich langer Zeit eingeschlagen und da gibt es dann so ein, ja, da kann man hingehen, sich den größten angucken, der, glaube ich, so 50 Meter Durchmesser zum Wall und dann kann man so in diesem Meteoritenkrater sich das angucken. Die haben da auch so ein bisschen das so ein Supermarkt aufgebaut, aber es ist so wenig los, die schlachten das nicht mal touristisch aus. Also man muss keinen Eintritt zahlen, gar nichts. Da steht einer, der verkauft seine selbst getöpferten
Schüsselchen. Das war ja schon immer da, ist ja nichts Besonderes.
Ja, genau, so ungefähr ist das. Dann kann man da noch auf der Karte gucken, dann gibt es noch den 8. Krater, der ist im Vorgarten von dem anderen, aber der ist gerade geschlossen, da kann man nicht hin. Das ist dann so kugelmäßig wieder sehr lustig. Da sehen wir halt hin, haben uns das Loch im Boden angeguckt, ist ja mit den Kindern auch wieder so langweilig. Aber waren mal da, es ist schon interessant. Man kann sich das ein bisschen geschichtlich da durchlesen, ein paar Fotos machen.
Ja.
Und dann sind wir auf Saaremaa nochmal nach, jetzt wäre mir der Ort nicht, einen größeren Ort gefahren, die mir die Esten als Angelspot empfohlen haben.
Sag mal, geht's dir auch so, wenn du durch solche Regionen fährst, wo du dann sofort Potenziale siehst, wo du sagst, da könnte man touristisch auch richtig schön ausschlachten.
Ja.
Da könnte man auch das machen, da könnte man irgendwie so Dinger verkaufen, da könnte man auch hier was an. Geht's dir auch so, dass du denkst, warum machen die dann nichts?
Ja.
Und gleichzeitig sagst du, was für ein Glück, dass die hier nichts machen.
Wie geil, ja. Ist es wirklich. Und diese Gesamtstimmung ist so, wenn ich so ein Fazit schon vornehmen würde, Estland wäre ein Land, wohin ich sofort auswandern würde. Das ist die Stimmung da ist so toll. Ich kriege da Gänsehaut. Das ist so schön da. Es ist so toll, die Ecke da. Ich würde da sofort bleiben.
Du warst ja jetzt im Sommer da. Das heißt, wir reden ja über den Nordwendekreis. Wie lang war es da, hey?
Wir waren im August da, ich würde sagen, wie bei uns
in
Deutschland. Also wir haben das jetzt nicht groß gemerkt, wir waren ja über Mittsommer mal in Schweden, da hat man das schon extrem gemerkt, dass es halt ja auch Richtung Stockholm so fast gar nicht dunkel wird oder noch sehr, sehr hell ist auch nachts, haben wir jetzt nicht so extrem gemerkt.
Aber ich stelle mir das so vor, jetzt im Sommer da zu sein, es wird schon mal was anderes sein, wenn auswandern ist im Winter da zu sein.
Definitiv,
also das wird schon... wenn er sowieso im Sommer auch relativ wenig los ist, wird es im Winter noch weniger los sein. Also und die Elche werden dann deine Freunde werden.
Wahrscheinlich, genau.
Also, wie wird es dann da so? Das, also vielleicht bei Wintercampen da nochmal ein Thema für dich. So, mal gucken. Also.
Genau, mal testen, da fahren wir als Dreiertruppe. Wir machen dann Lagerfeuer mit den Elchen. Ja, aber da waren wir dann angeln und sind auch nur eine Nacht geblieben, haben auch wieder super schön gegessen in so einem kleinen Örtchen. Da gab es dann irgendwie Hechtburger und nett gemacht und eine Craft-Bier-Brauerei und sowas. Dann eine Nacht am Top-Angelspot geschlafen, abends mit 20 anderen Esten da Fische gefangen. Ich habe meinen ersten Hecht da rausgeholt, wo gleich welche ankamen und guckten, weil ich habe nicht nach links geworfen, sondern mal so in die andere Richtung gucken, was da ist und gleich so ein Hecht da rausgezogen. Das war ziemlich cool. Cool. Und morgens um 6 dachte ich, ich bin der Erste am Spot. Da standen da schon wieder 20 von denen. Und
die holen alles raus. Spot.
Ja, genau. Die haben alles raus. Also die scheinen dann auch wieder so ein bisschen... Wir Deutschen, oder ich weiß nicht, wie es bei euch bei Fisch ist, so ein Filet ist schon schön, aber die nehmen halt eher alles und machen Frikadellen oder so. Wieder ein Tipp,
vielleicht hast du da einen, also angeln, du hast jetzt gesagt, du hast da geangelt. Musst du dich anmelden, brauchst du einen Angelschein?
Ja, also Angelschein brauchst du nicht, aber musst dich anmelden. Und das ist aber ja auch wieder, wer in Deutschland angeln wird, es kennen, das ist eine Katastrophe.
Und da mit der App wahrscheinlich oder mit
PM. Da holst du eine App, das war witzig, da haben wir vor Ventspils, habe ich so einen Angler getroffen, der war da alleine am Angeln am Strand, der wollte gucken nach dem Sturm, ob was geht. Dann hat er mir erstmal gesagt, ein bisschen geschnackt auf Englisch, dann fragte er mich, ob ich einen Cognac will, dann holte er seine Cognac-Flasche raus. Und ich dachte, der geht alleine zum Angeln und nimmt sich eine Flasche Cognac mit. Also das ist schon...
Hat ja funktioniert.
Total.
War ja genau richtig.
Ich saß da mit ihm, hab Cognac getrunken und der hat mir kurz erklärt und gesagt, es gibt in Lettland und Estland gibt's jeweils eine App. Da lädt man das runter, da kostet die Tageskarte 2 Euro, die Woche kostet 5, für einen Monat kostet 10, fürs Jahr kostet 30 Euro. Aber du hast
Angeln dabei gehabt, ne? Das heißt,
ich habe Angeln immer
dabei. Das heißt, hast du irgendwas gesehen? Kann man sich so ein Equipment auch leihen da oder so?
Nee, das habe ich nicht gesehen. Mhm. Also auch Angelläden ist ja auch immer, ich habe es jetzt nicht gefunden, aber auch dort gibt es Decathlon. Mhm. Und dann rein in Decathlon und in den Decathlon, also bei...
Für kleines Geld, gute Ausrüstung und fertig, ne?
Bei Riga gab es einen Decathlon, das war ein Traum. Der hatte alles.
Das ist ja immer ganz praktisch tatsächlich im Ausland, gerade wenn man was kaputt geht oder wenn man merkt, so, man braucht doch nochmal irgendwie, was ich, eine Angel oder irgendwie, was weiß ich,
Gasflasche oder irgendwas. Gasflasche. Genau alles, ja.
Das ist immer ganz praktisch. Ein guter Anlaufpunkt tatsächlich im Ausland, wie Lidl, ne? Das heißt, man weiß, was man kriegt, aber witzigerweise dann auf einmal in einer Größe, wo du denkst, hä? Das ist ja auch noch Decathlon. Ja. Ich dachte, das ist eine Stadt.
Obwohl Einkaufen wirklich speziell war. Also Lidl war dann so, was im Omni ja ganz cool geht, auch mit Kindern, ist Hotdogs machen. Würstchen rein, Brötchen oben drauf, warm machen und dann ein bisschen Soßen. Man kriegt dann zwar die Würstchen, aber die Brötchen nicht wieder. Also wir waren so, wir mussten in die anderen Supermärkte noch, um eben alles zu kriegen, was wir dann so haben wollen. Mhm. Und es wird sehr viel Schweinefleisch dort gegessen. Mhm. Also man kriegt wenig Rind. Mhm. Aber das Schweinefleisch, was wir so an Koteletts haben, war super lecker. Also ich würde da empfehlen, geht auf die Märkte.
Ja,
gut. Märkte ist eh geil.
Und Versorgung für bestimmt zwei sehr fortschrittliche Länder, auch Vegetarier und Veganer.
Ja, wie bei uns.
Ja. Du nimmst einfach deinen Teller und lässt das Fleisch weg. Ne?
Ich esse nur die Beilagen.
Nee, da, also Chris.
Sacre Vegetarier, ne? Genau.
Nee, Chris halt alles.
Ja. Ja, schön.
Die Supermärkten sind ausgestattet.
Aber was du gesagt hast mit dem Silicon Valley, des Baltikums oder sowas, also das habe ich tatsächlich von vielen schon gehört, dass Tallinn wirklich so eine tolle, moderne Stadt sein wird. Und auch im Vorgespräch jetzt, oder auch was jetzt Henning erzählt, dass wir darüber reden und ich mich damit erkundige, ich dachte so, Mensch, das weckt bei mir Bilder. Also ganz einfach, ich liebe die Ostsee, ich finde es total schön, trotzdem ist mein Horizont auch immer sehr limitiert. Also man, wie du vorhin auch schon gesagt hast, man kennt so die deutsche Ostsee, man guckt immer schön in den Osten oder sowas und vielleicht sollte man nicht nur gucken, sondern auch mal fahren. Und das finde ich ganz spannend, tatsächlich mal so das noch ein bisschen anders kennenzulernen. Gerade die Situation verbietet es ja mal, um die Ostsee wirklich rumzufahren. So, das ist im Moment schwierig, aber man kann schon ziemlich weit in den Osten fahren, wie ich gerade gehört habe. So, das ist ja schon ganz
toll. Du kannst weit, also was mir die Esten sagten, du sollst sogar nach St. Petersburg kommen können mit einem Visum.
Will man das im Moment?
Ja, also wir möchten ja, also wir haben die Fähre für nächstes Jahr schon wieder gebucht und für mich wäre das wirklich, wer weiß, wann man da wieder hinkommt. Und wenn ich bin ja immer so ein bisschen, wenn ich schon mal um die Ecke bin. Warum fahre ich dann nicht mal hin? Also das sind dann Busreisen, man muss dann auch einen ganzen Tag einplanen, aber das geht wohl. Müsste man halt gucken, wie das funktioniert. Aber
meine Recherche hat irgendwie ergeben, dass sich wohl auch die Strände von Lettland nach Estland in Form der Kieselgröße verändert. Kannst du das bestätigen? Also ja. eher steiniger Strand, je höher du kommst. Und im Süden kann man ja fast nicht sagen, aber in Lettland eher sandig? Oder?
Nein, das muss eine Fehlinformation sein.
Ja, okay. Gut.
Also was ich abgefahren fand, also nee, Steine, wir waren dann in Ventspils oder Windau. Das, man findet beide Namen, wenn man das guckt, da war sehr touristischer Strand. Mhm. Der war also schier wie bei uns dann in Grömitz oder Travemünde. Der ist also ordentlich durchgehakt. Mhm. In Tallinn waren wir nicht am Strand. Das haben wir aufgrund der Zeit, wie ich schon sagte, dann auch nur einen Nachmittag geschafft. Und da Sightseeing bei den kleinen Damen bei mir im Haushalt nicht so angesagt ist, konnten wir auch einen Nachmittag halt nur Tallinn machen, was ich gerne nochmal nachholen möchte, weil Tallinn wirklich, ja, Stadt der Gegensätze so ein bisschen ist. Man hat halt super tolle Altstadt mit diesem wirklich berühmten Rathaus, das ist ja sehr einfach so ein Mittelalter-Rathaus. Das sieht schon sehr speziell aus. Eine schöne Altstadt mit Kopfsteinpflaster, mit tollen Gebäuden, mit guten Restaurants. Wir haben auch da wieder sehr lecker gegessen, mit Pferdekutschwerken drin. Man kann Bernstein kaufen, also man kann so alles machen, was man da so gut findet. Die älteste Apotheke Europas steht ja in Tallinn.
Toll.
Von 1422.
Wahrscheinlich auch noch mit alten Gläsern und mit alten Schränken oder sowas. Ne? Toll.
Wir konnten nur nicht rein, weil an dem Tag war sie leider geschlossen, was ein bisschen schade war. Aber man kann da auch wirklich immer noch seine Kopfschmerztabletten kaufen.
Die wahrscheinlich sogar noch sofort hergestellt werden.
Ja.
Genau. Sag mal, wenn ich jetzt mir das so vorstelle, also ich möchte mal die Frage nochmal wiederholen, die ich vorhin mal gestellt habe oder sowas. Mit Kindern zu reisen ist ja schon anders. Und du hast jetzt irgendwie von ganz tollen Landstrichen gesprochen, Stadt nicht so viel gemacht, wie du eigentlich wolltest oder sowas. Könntest du dir vorstellen, diese Reise vielleicht auch nochmal anders zu machen? Also ohne Kinder, wo du dann sagst, so, ich kann anders reisen? Oder sagst du, das ist mit Familie super so, das war genau richtig so? Also wie würdest du jetzt sagen, diese Reise
für mich,
rückblickend betrachten?
Ja, für mich persönlich sind viele Reisen, die wir machen, seit wir Kinder haben, halt, früher haben wir uns super viel die Städte angeguckt. Florenz, tagelang durchgelaufen, angeguckt, kann man ja ganz viel sehen, gerade in Italien. Und mir fehlt dann so ein bisschen, es ist immer wie so mal drüberwischen, wie man durchblättern kurz. Also man hat sich das kurz angeguckt und ich bleibe auch gerne mal stehen, guck noch mal in die Gasse rein, lese mir das Schild noch mal durch.
Kannst du mit Kindern vergessen?
Kannst du mit Kindern vergessen, weil das ist einfach, das sind halt 30 Sekunden.
Langweilig.
Ist das, genau. Langweilig, müssen wir hier stehen, mir tun die Füße weh, ich will ein Eis, ich will dahin, na, das ist, haben wir was zum Spielen, ich will was gucken. Ist halt leider bei unseren Kindern so.
Nee, bei allen Kindern.
Ja, das ist bei allen Kindern so. Genau, viele, die ich kenne, machen das halt auch
Harry
gar
Potter
nicht.
Als Sohn oder sowas, aber ansonsten.
Ja, nein. Das nicht, nein, leider nicht. Aber das ist, andere erzählten uns, die wir kennengelernt, die fahren halt gar nicht in die Städte rein. Die machen wirklich, genießen die Natur, fahren raus. Und da bin ich sehr gespannt auf nächstes Jahr. Halt, die sagten, im Landesinneren gibt es super tolle Agro-Camping, Bauernhöfe, die das halt für schmales Geld anbieten, dass man sich da hinstellen kann. Und ich bin nochmal gespannt auf die.
Aber muss man dafür Geschichte. So weit fahren? Weil wenn ich mir jetzt das so vorstelle, also ich möchte jetzt einen Familienurlaub machen und möchte dann eigentlich im Prinzip dann aber am Ende des Tages durch Wälder fahren, ein bisschen am Pinienstrand sein oder sowas und dann auf dem Campingplatz stehen. Lohnt sich die Fahrt trotzdem?
Ja, da das so speziell ist, würde ich sagen schon. Und wenn ich ehrlich bin, nee, fahrt da nicht hin. Weil dann wird das ja voll. Also fahrt mal weiter nach Südschweden.
Super.
Das ist echt um die Ecke. Und also ich würde die Fähre auch nicht nehmen nach Liepāja.
Ich habe mir das genauso gedacht, was du gerade sagst, weil ich glaube, das ist eben halt, diese Landschaft ist schon, muss schon besonders sein, weil die eben halt nicht so versaut ist,
genau.
Oder?
Genau, das ist, das ist so ein ganz, ich finde das so schwer in Worte zu fassen.
Ich habe die Gänsehaut eben gesehen, also das hast du nicht nur erzählt.
Nee, das ist, genau, das ist halt wirklich so schön da und es ist so anders und es ist eben auch speziell, weil es leer ist und es ist sicher auch ein Flair, weil man weiß, dass nicht jeder Hans und Franz dahin fährt, weil irgendwie war ja von uns jeder schon mal irgendwie in Schweden, aber es war noch nicht jeder von uns mal in Estland, Lettland oder in Litauen, soll ja genauso schön sein, sicher auf seine Art und Weise auch wieder anders, aber für uns ist, wir haben uns wirklich so ein bisschen drin verliebt. Und wir haben auch einen deutschen Koch auf Saaremaa getroffen, der jetzt eine Pommesbude da betreibt, der vor ein paar Jahren ausgewandert ist, also super leckere Burgerbude. Und der sagt, es ist halt, ich glaube, es ist auf Muhu, aber gut, müsste man nochmal genau gucken. Aber der sagte, beste Entscheidung seines Lebens, wo ich sagte, hier hinzugehen mit seiner Frau, keine Kinder, ist halt angeworben worden als Koch für so ein Gutshaus. Und haben sich halt auch sofort verliebt. Es ist so ein spezieller Flair von bisschen weniger. Es ist alles so, fühlt sich so entschleunigter an. Man braucht das alles so. Ist nicht so hektisch wie in der Großstadt hier in Hamburg.
Und genauso wie der Koch hast du dich jetzt auch und deine Familie. Vielleicht die Kinder noch nicht.
Nee, die Kinder noch. Nee, meine Frau wird das auch nie machen, aber ich finde das halt auch toll.
Aber ja, sie ist auch Fan. Sie sagt, ja, da möchte ich wieder hin mit dir. Ja,
schön. Auf jeden Fall, ja, definitiv.
Ja. Na, Henning hat ja auch schon mal erzählt, als du in Schweden warst, zum Beispiel auf diesem Campingplatz, wo du 14 Tage da in diesem Wald warst oder sowas, dieses Entschleunigen, dieser Eskapismus, einige Sachen, Handy funktioniert vielleicht nicht, weil Wald irgendwie das hindert oder sowas. Das macht ja auch was mit einem.
Ja.
Weil du dann diesen ganzen Großstadtstress so hinter dir lässt und plötzlich auch nicht dauernd Touristen hast, nicht irgendwie auch gezwungen bist, irgendwas Nächstes zu sehen. Und so nach 3-4 Tagen, wenn ich dann gewöhnt, das willst du auch nicht mehr weg. Dann sagst du so, ey, das ist ja, wow, das bin ich, das ist die Landschaft. Man taucht da so ein. Wie ist denn das denn doch dann irgendwann zurückzufahren?
Ja, eigentlich möchte man das nicht. Denkt man so, wow, krass, das waren 3 Wochen. Die sind so schnell vergangen, weil es eben so viele, also irgendwie ja Ostsee kennt man, Dünen kennt man, Wälder kennt man, aber irgendwie ist es doch anders. Also ich war sehr, sehr verzaubert da und fand das auch toll.
Wie ist man länger?
Nee, Schulkinder.
Nur 6 Wochen im Sommer?
Ja, schaffe ich nicht. Muss nächstes Jahr noch angeln in Schweden.
Südschweden, da wo es
wir fahren sogar nach Nordschweden. Da haben wir wirklich so eine Woche Männerangeln geplant. Schön. Aber von der Zeit wäre das. Weil wir müssen, also dann zu sagen, wirklich nur die 3 Wochen. Wir planen nochmal, bevor das kleine Kind eingeschult wird, in den nächsten 3 bis 4 Jahren, dass wir nochmal gucken wollen, Sonderurlaub zu kriegen, um nochmal 3 Monate loszufahren, wie wir es letzte 22 gemacht haben.
Welche Richtung?
Haben wir noch nicht geplant. Aber es wäre, ja, Norden würde ich schön finden, müsste dann, ja, wäre dann ja sowieso im Sommer, also auch mal so Nordkap. Obwohl es auch Finnland, was ich gehört habe, echt dröge sein soll, weil es viel gleiches Fahren ist nachher. Mhm. Ich weiß es nicht, ich war noch nicht da, aber den genauen Plan haben wir nicht. Ich würde auch England, also Great Britain nochmal toll finden, nach Schottland hoch.
Du bist so eine nordische Seele, ne? Das heißt, also nachdem du hast erzählt, du warst schon in Italien, du warst schon überall oder sowas, aber deine Augen leuchten mehr, wenn du von nördlichen Ländern erzählst.
Ja, da schwitze ich nicht so viel. Aber Osten auch. Ich würde also super gern auch nochmal Rumänien würde ich genauso schwärmen, weil es auch wirklich ganz, ganz toll und also auf eine andere Art und eine geschichtliche Art ist Rumänien. Der Wahnsinn.
Ja, die Frauen, die Schuhe von Ceausescus Frau sollen ja immer noch irgendwo stehen. Nee, wo war das? Keine Ahnung. Also, ich glaube, dieses Reisen so in den Osten ist, glaube ich, tatsächlich eine Entdeckung für viele, die das gar nicht auf der Pfanne haben oder sowas, dass es da doch viel mehr gibt als einfach nur Usedom und dann daneben irgendwie dieses Schwieneminde oder sowas. Es gibt auch noch viel mehr.
Definitiv.
Also, das ist irgendwie etwas, was vielleicht auch mal irgendwie wir vielleicht auch nochmal hier nochmal mit einer großen Flagge raushängen sollten. Fahrt mal ruhig in den Osten. Das lohnt sich. Was ich toll finde, und ich möchte vielleicht einfach mal jetzt auch mal so diesen Deckel drauf machen, weil wir reden hier einfach ohne, wir können auch noch weiter reden, wir können gleich nochmal eine zweite Folge aufnehmen, aber was mir so auffällt, ist so, ich habe jetzt schon irgendwie das Gefühl, ich bin mit dir mitgefahren, weil was mir total gut gefällt, ist, wie du begeistert von einer Reise erzählst und auch, dass du Bilder schaffst mit dem, was du da so berichtest. Das ist etwas so, ich habe irgendwie Bilder im Kopf und das ist schon mal toll. Ihr drin braucht aber diese Bilder nicht nur allein durchs Hörensagen haben, guckt mal bitte bei Instagram rein, The Camperman. Und jetzt kannst du jetzt ein bisschen Werbung für dich machen auch. Welche Kanäle hast du denn, die du mal nennen würdest, wo man mal dein YouTube-Video oder deine Instagram-Sachen finden kann.
Ja, aber auf meinem YouTube-Kanal, also ohana-van, ist halt viel über den Ausbau von unserem Sprinter bis zum gewissen Zeitpunkt. Dann ging das halt los, zweite Kind war da, Sprinter fast fertig. Also da wäre noch ein bisschen Material, was ich irgendwann nochmal raufstellen kann. Aber für jeden, der anfängt auszubauen, der kann sich sicher den einen oder anderen Tipp oder Inspiration von unserem Ausbau da rausholen. Dann sage ich mal, der Familien-Account von unseren Reisen ist der bei Instagram der auch ohana-van-Account mit dem blauen Sprinter. Also wir haben ja keinen Stealth-Camper, sondern wir sind ja zwischen Himmelblau und Babyblau unterwegs. Da sind eben so Bilder von unseren Reisen drin, wo man gucken kann. Und dann gibt es eben noch die Community, die Nordic-van-cruise oder eben auf der Webseite www.nordic-vancruise.de. Da kann man sozusagen in die Community der nordischen Camper, Selbstausbauer reinschnuppern.
Habt ihr nicht notiert? Habt ihr euch nicht gemerkt? Na, braucht ihr nicht. Guckt doch mal in die Shownotes rein, da schreiben wir nämlich alles nochmal rein, da könnt ihr einfach raufklicken und einfach mal dann irgendwie die Sachen nochmal auch abonnieren. Macht das mal. Lasst mal ein Like da, abonniert das mal. Also nicht nur natürlich bei uns, sondern auch bei unserem Gast.
Sehr, sehr schöne Sachen von der Nordic Van Crew, von den Nordic Van Crews gibt es jetzt auch mittlerweile Merchandise. Das ist ja immer noch ein, habe ich so am Rande mitbekommen, ist ja noch so ein, erstmal noch so der Shop, noch so ein zartes Pflänzchen, aber.
Ganz zart.
Ja, aber schön.
Also, gibt es denn auch eine Lichterkette, die man aus dem Ausziehen kann?
Ja. Das ist ja nochmal eine Idee.
Und das nennen wir den Flowlight.
Ja, oh ja.
Flo, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und dass du uns mit auf die Reise genommen hast. Ich glaube, da war für jeden was dabei. Ob man jetzt Alleinreisender ist oder Familie. Mir geht es genauso wie Gerd. Viel Service, viel Inhalt, vor allen Dingen auch so ein Spotlight auf zwei Länder, die man gar nicht auf dem Radar hat. Mhm. Wir vergessen das jetzt auch wieder ganz schnell, damit du dann nicht da oben so viele Leute triffst, die Deutsch
sprechen. Aber wir trinken jetzt Malzbier, glaube ich, oder?
Wir trinken jetzt Malzbier und nächste Woche geht es ja weiter mit unserer Serie. Schaltet wieder ein, dann haben wir wieder tolle Gäste und reisen wieder in wilde Länder.
Schön. Ansonsten, ne, genießt den Winter. Bis dann. Tschüss, tschüss.
Tschüss. Tschüss. Und das war unser Reisespecial. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr etwas mitnehmen könnt für eure Planung gegebenenfalls. Und wer weiß, vielleicht fahrt ihr ja nächstes Jahr an dieses schöne Reiseziel.
Aber wir haben noch ganz viele weitere tolle Ziele im Petto. In der nächsten Woche geht's weiter. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert doch einfach den Camperman Podcast bei jeder Plattform, die ihr so nutzt. Oder guckt mal bei Instagram, The Camperman. Dort könnt ihr uns auch anschreiben, wenn ihr zum Beispiel auch selber spannende Reisen erlebt habt, über die ihr reden wollt. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, info@camperman.de. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine tolle Fahrt, egal wohin es geht.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.